In den Niederlanden gibt es eine Schule, die komplett auf dem Wasser schwimmt. Sie heißt De Waterkuzen und ist ein schwimmendes Klassenzimmer auf einem Hausboot.
Auf einem Hausboot?
Ja, da kann man auch wirklich sagen, dass diese Schüler alle auf einer Wellenlänge sind.
Ah! Aber warte mal, wie kann das sein? Das
Ach,
ist eine
keine
ganze
Ahnung.
Schule, eine ganze Schule auf einem Hausboot, aber
Scheinbar
ist das dann
ja.
so ein Klassenzimmer beziehungsweise ein Container? Oder ist das wirklich ein, das ist ja kein Gebäude, oder?
Ja, also es ist halt ein Hausboot. Also so, ja, ich schätze halt einfach mal, dass das halt da kein Platz war. Dann gibt es auch so Boote, die legen niemals ab, die sind doch immer fest, aber schwimmen theoretisch, ne?
Aber ist auch ein Vibe, oder? Stell dir mal
Eigentlich
vor,
schon,
du
ja.
hast dann deinen Deutschunterricht auf so einem Boot. Ich glaube, ich würde mich schnell ablenken lassen von meiner Umgebung, kann ich mir zumindest vorstellen.
Ja, das stimmt, ja. Hatte ich ja früher als Kind auch extrem, dass wenn irgendwas Cooles draußen am Fenster vorbeiflog oder irgendwas zu sehen war, da war der Unterricht für mich beendet im Kopf. Da habe ich nur noch geguckt und war so, hey, was ist da los, was ist da los? Also ich glaube, ich
Ja.
hatte wirklich so extreme Probleme, mich zu konzentrieren im Unterricht, weil alles interessanter war. Alles. Also ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber zum Beispiel wusstest du, dass man aus einem Füller und einem Geodreieck ein volles geile Flugzeug bauen kann?
Nein, erzähl
Du,
mir mehr.
hä, man kann auch einfach das Geodreieck so reinstecken beim Flugzeug bei der Halterung, beim Füller, bei der Halterung, das dann eben, ja, mit ein bisschen Fantasie sieht es dann aus wie so ein
Ah, ja,
Düsenjet.
doch, das habe ich mal gemacht, aber das fliegt doch gar nicht.
Nein, natürlich nicht, aber in der Fantasie schon. Und es ist viel
Ja.
interessanter als der Unterricht. Man ist dann so, hui, es ist toll hier.
Man hat ja immer
Kein
so bestimmte Vorstellungen, die vielleicht in der Realität klappen, aber auch nicht wirklich klappen. Ich habe mir als Kind immer vorgestellt, beziehungsweise ich war als Kind extrem sicher über die Tatsache, dass wenn du mehrere Regenschirme nimmst und dann aus dem Fenster springst, dass du dann langsam gen Boden gleitest.
Ja,
Wie auf,
das.
wie bei so einem Cartoon. Ich dachte mir,
Ja.
hey, wenn das in Cartoons funktioniert, dann wird das safe im echten Leben auch funktionieren.
Bei Mary Poppins klappt es ja auch, also warum nicht, ne?
Ja, also es ergibt ja auch im Kopf irgendwo Sinn, ne? Weil das ist dann so wie so ein Heißluftballon, ohne dass es heiß ist.
Als
Und
Kind bin ich auch mal auf so einen Baum geklettert und dachte mir auch so, hey, dieser Busch da unten, wenn ich mich jetzt fallen lasse, so, dann müsste er mich doch so auffangen, so richtig schön weich, so.
ja.
Dann habe ich mich fallen gelassen und leck mich im Arsch waren da Schmerzen. Ich bin da
Hast du
unten
das wirklich
reingerattert.
gemacht?
Ich habe es gemacht, ich dachte wirklich, das Ding fängt mich
Halt's
auf.
auf. Okay, also ich hatte lediglich die Vorstellung, also das mit den Regenschirmen, aber ich habe es nicht wirklich gemacht. Aber ein Kumpel von mir hat das ausprobiert. Der hat im Haus seiner Eltern gewohnt. Das Kinderzimmer war im ersten Stockwerk. Und dann ist er mit, ich glaube, drei Regenschirmen, ist er auf so einen Busch gejumpt.
Oh je.
Also quasi das, was du gemacht hast. Aber mit drei Regenschirmen.
Ja, die halt nichts bringen, weil
Nee, der ist da irgendwie genauso schnell gefallen wie ohne Regenschirme.
die drehen sich ja, wenn dann sogar noch auf links und dann war es das halt, ne? Also das weiß nicht, ob die da wirklich so viel Luft abbremsen.
Ja.
Aber an sich warst du ja ein Genie, weil die Idee ist ja gut. Es gibt ja Fallschirme, also du bist ja nah dran. So, es ist ja nur nicht der Regenschirm, das ist noch das falsche Konzept. So.
Ja, das stimmt.
Aber Idee und Wahnsinn, das liegt alles nah beieinander. Also war das ja schon eine gute
Ja, manche Sachen
Idee.
funktionieren dann auch.
Leute, willkommen zu Nicht mehr ins Twitter, zu einer Special-Episode, denn heute reden wir rund um das Thema Schule, deswegen auch einen Schul-Fact am Anfang. Ja, mindestens so, ja, 15% des Lebens ist ja Schule, nicht sogar mehr bei manchen
Genau.
Leuten. Und es ist schon, da passiert viel. Passiert sehr, sehr viel. Und dein Vorschlag war es jetzt, dass wir das von vorne beginnen, dass wir Grundschule anfangen und
Das
mal so
genau, dass wir das
labern.
so ein bisschen chronologisch angehen. Und wir kamen übrigens auf die Idee, weil wir haben so ein bisschen über Menschen geredet, die sagen, hey, ich vermisse die Schulzeit, weil damals war das Leben einfach viel, viel, viel besser und simpler. Und dieses Statement kann ich persönlich nicht so unterstreichen. Und
Ich auch
Theo
nicht.
auch nicht. Ich glaube, du hast
Nee.
sogar gesagt, nee, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht mehr zur Schule gehe, weil Schulzeit war bei mir nicht so geil.
Ich kann mit voller Überzeugung, das meine ich, sagen, zu 100% hasse ich die Schule. Ich habe sie gehasst, mit ganzem
Oh, krass.
Herzen und ganzer Seele. Und ich habe heute noch Albträume von der Schule, dass ich manchmal aufwache und dann so glücklich bin, dass ich nicht mehr in die Schule gehe. Also, das will ich jetzt nicht machen, weil ich gerne über die Schule lästere, sondern weil es halt Menschen da draußen gibt, die auch die Schule hassen. Und diese Nachricht geht an euch. So, Leute, das ist okay. Irgendwann ist vorbei und dann müsst ihr nie wieder in die Schule gehen und alles ist gut.
Mich würde mal interessieren, hast du auch manchmal so Träume, wo du auf einmal wieder in der Schule bist, in deiner alten Klasse und plötzlich eine Klausur schreiben musst oder so?
Also ich erinnere mich nicht mehr an meine alte Klasse, ist zu lange her, aber ja, klar. Also so mit Noten und Tests und Prüfungen.
Nee, es muss ja nicht mal deine Klasse sein, aber einfach dieses Prinzip, ne? Du träumst, dass du auf einmal wieder in der Schule bist, dass du auf einmal wieder Verantwortung übernehmen musst, etwas ganz Bestimmtes zu lernen und eine Prüfung zu schreiben. Und ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwie häufiger mal wieder solche Träume, dass ich wieder zur Schule gehen muss. Und in meinem Traum habe ich das Ganze schon hinterfragt und dachte mir, warte mal, lebe ich nicht irgendwie schon seit Ewigkeiten von meinem Influencer-Dasein? So, warum muss ich denn jetzt wieder zur Schule für irgendwelche Prüfungen lernen? Das habe ich irgendwie nicht ganz gerafft. Aber habe das dann einfach so hingenommen, weil das ist ja oft bei Träumen so, ne? Du nimmst es einfach so hin.
Ja, ja. Das ist dir total egal. Also man hinterfragt das irgendwie nicht. Also ich träume ja auch super oft auch über mein altes Berufsleben. Dann stehe ich wieder so in einer Metallfirma drinnen und muss irgendwelche Bauteile anfertigen. Und das, bei allen Träumen fühle ich mich immer sehr, sehr unwohl und bin im Nachhinein immer sehr dankbar, wenn ich aufwache über mein jetziges Leben. Ja,
ist bei mir genauso.
Also ich bin immer so, boah, keine Schule mehr, Gott sei Dank. Oder, oh, kein Metallberuf mehr, oh, Gott sei Dank. Was war halt immer, ja. Also ich glaube, ich lebe da irgendwie eine Angst noch, irgendwie in Träumen da manchmal noch aus, weil angenehm war es nicht.
Die Schule hat dich traumatisiert.
Irgendwo schon, ja. Ich glaube, ich bin einer derjenigen, die halt beim System da hinten durchgefallen sind. So ich will es nicht sagen, dass man die Schule verändern muss oder so, weil ich glaube, ich bin einer der wenigen, aber mir die Schule als Konzept komplett versagt. So, ich bin da irgendwie nicht reingerutscht in dieses System. Ja,
nee, ich auch nicht. Ich dachte auch damals, als ich noch zur Schule ging, dachte ich immer, ich bin übertrieben faul, ich bin wirklich der faulste Mensch der Welt, aber am Ende des Tages, so im Nachhinein, realisiere ich, okay, ich war einfach nur extrem unglücklich und deswegen wollte ich nichts machen.
Ja.
Ich muss aber sagen, bei mir war das nicht so schlimm. Ich würde sagen, Hälfte Schulzeit war bei mir richtig kacke und die andere Hälfte war eigentlich ganz, ja, normal bis cool, sagen wir es mal so, weil du bist ja auf unterschiedlichen Schulen. In meinem Falle war ich auf der Grundschule, ich bin super oft umgezogen. Innerhalb von Deutschland, als ich noch klein war. Ich war, glaube ich, auch 4 verschiedenen Grundschulen oder so.
Mhm.
Und danach war ich auf der Hauptschule. Dann habe ich mich quasi hochgearbeitet auf die Berufsfachschule und dann Fachgymnasium. Und wenn man auf unterschiedlichen Schulen ist, machst du nicht immer dieselbe Erfahrung, ne? Es sei denn, du bist ein Überarschloch und jeder hasst dich. Dann machst du vielleicht überall dieselbe Erfahrung. Aber im Großen und Ganzen, ich würde sagen, meine Hauptschulzeit war die schlechteste von allen. Und die anderen Schulen gingen eigentlich.
Vielleicht liegt es daran, weil ich war ja Hauptschüler durchgehend, 9 Jahre auf derselben Schule. Und ja, also ich habe das Gefühl gehabt, dass halt irgendwie, also es ist nicht nur, dass halt die Mitschüler komisch waren, auch die Lehrer halt wirklich. Also die haben manchmal Dinge getan, von denen ich halt verwirrt war. Also zum Beispiel hatten wir einen Lehrer, der hat immer die Noten nach Leistung ausgeteilt. Also erst werden die Einser ausgeteilt, dann werden die Zweier ausgeteilt.
Oh,
und ich glaube, seine Idee war, eine Art Motivation zu schaffen, so wollte nicht auch gelegen sein, die als erstes erwähnt werden. Aber wer ein bisschen Pädagogik gelernt haben sollte, und das sollten ja Lehrer eigentlich, dem müsste doch klar sein, dass das so nicht funktioniert. Dass du mit so einer Hierarchie eher Wut und Missgunst schürst.
Ja.
Und
mir ist gerade aufgefallen, jetzt wo du es erwähnst, das war bei mir genauso.
Ja,
ich habe das nie hinterfragt. Aber jetzt wo du es sagst, eigentlich ist das gar nicht mal so geil, ne? Und auch was im Zeugnis dann immer steht, diese langen Texte von wegen, ja, ist so und so und kann sich nicht konzentrieren und sollte das und das besser machen.
Ja.
Das ist irgendwie manchmal ein bisschen demotivierend zu sehen, warum man in manchen Situationen ein schlechterer Mensch ist.
Ja, also Motivation schafft man anders. Also definitiv nicht so. Also mit Abstrafen, Kritik, mit Belehren und alles drum dran, dann noch keine Sau gelernt und Spaß an der Sache gehabt und so. Und ich verstehe nicht, warum man nicht, wenn man so eine Ausbildung macht oder so ein Studium zum Lehrer sein, warum man da nicht ein bisschen lernt, wie man einen sehr, sehr guten Unterricht führt. Also, dass man Leute begeistert, vor allem, wenn du Grundschullehrer wirst oder so. Dann musst du ja Kinder begeistern. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Und das musst du ja irgendwie beigebracht bekommen, müsste man meinen. Aber irgendwie ist dem wohl nicht so gewesen. Ja.
Ich frage mich, wie das heutzutage so ist. Weil damals, also bei uns hat man irgendwann damit aufgehört, aber in der Grundschule wurden wir auch als Menschen bewertet. Ich glaube noch auch in der 5. oder 6. Klasse stand unten im Zeugnis immer ein langer Text von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. Und dann wurden wir auch wirklich, also je nachdem wie man war, wurde man auch kritisiert. Und manche wurden auch zu Tode kritisiert in diesem Zeugnis. Dann stand da zum Beispiel, kann absolut nicht aufpassen, ist super unaufmerksam, etc., etc. Und das sollte eigentlich nicht existieren.
Also ich weiß noch, es gibt andere Systeme, aber bei mir war es ja sogar so, dass ab der 3. Klasse gab es Noten bei uns auch. Die hatten wir schon, das wusste ich. Oder weiß ich noch, bin mir ziemlich sicher zumindest. Also das, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber ja, wir können natürlich nur aus unserer Sicht, aus uralte Boomer halt sprechen, wie es halt damals bei uns war. So. Und ich habe da eine Geschichte.
Ohne Social Media.
Mit diesem Abstrafen habe ich eine Geschichte im Kopf, die muss ich auch mal erzählen, weil ich finde die so interessant ist im Nachhinein. Aber ich konnte mich als Kind halt nicht wehren. Ne? Also da hatten wir die Aufgabe bekommen, eine Geschichte zu schreiben, also selber mal aktiv zu werden. Ich war noch sehr, sehr jung, weiß ich. Also der Film Titanic kam damals ganz frisch raus und ich glaube, das war so ein 97er, 98er Film. Egal, also ich war selber noch 7, 8 Jahre alt.
Wurdest du eingeschult?
96 wurde ich eingeschult.
Ja. Du wurdest 96 eingeschult, okay, ich wurde 98 eingeschult.
Ja,
interesting.
Ja, halt vermutlich, weil ich halt früher geboren bin. Nee, aber das, ich war halt dann so, okay, mach ich. Und weil dieser Film Titanic mich so begeistert hat, ich hatte ihn gesehen bis zur Stelle, wo es langsam gruselig wurde, da musste ich rausgehen als Kind. Aber ich fand den Film an sich voll interessant, mit diesem riesen Schiff, was untergeht. Also war für mich ganz klar, okay, ich schreibe darüber, schreibe meine Geschichte. Und ich wusste natürlich nicht in meinem kindlichen Kopf, wie man Geschichten schreibt. Also habe ich halt einfach meine ganze Leidenschaft genommen, in meinen Füller gesteckt und einfach den Füller schreiben lassen. Also ich habe einfach geschrieben und geschrieben und habe nicht drüber nachgedacht, was ich schreibe. Ich habe auch einfach freies Schreiben gemacht, so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und dann am Ende hatte ich 2, 3, 4 Seiten vollgeschrieben mit dem, was ich gefühlt habe und so. Habe das dann so gehabt und dachte mir, okay, das gebe ich so ab. Und die Lehrerin hat das gelesen und hat festgestellt, okay, was da steht, ergibt alles gar keinen Sinn. Das sind eine willkürliche Aneinanderreihung an irgendwelchen Worten. So manchmal kann man Sätze erkennen, aber es ist irre, was dieser Junge da geschrieben hat. Und irgendwie, und bis heute bin ich noch total
baff. Dann wurdest du zum Psychologen geschickt.
Nee, also tatsächlich wurde ich halt bloßgestellt. Sie meinte dann so, Thomas, es passt mal alle auf. Ich lese euch mal vor, was Thomas geschrieben
hat.
Oh
nein, das ist immer das Schlimmste von allen. Also dieses Bloßstellen, warum machen Lehrer das? Auch bei so Briefen, weißt du, wenn du irgendwie heimlich jemandem einen Brief gibst und dann dieses, lies das doch mal der ganzen Klasse vor.
Ja eben, so, was soll denn das? Also es ist doch vollkommen klar, was da passiert. Also dass zum Beispiel Leute sich irgendwelche Briefchen schreiben, ist doch in Ordnung. Oder dass ich halt eben, keine Ahnung, vielleicht wird es dann, bist du nicht ausgebildet so? Also im Nachhinein bin ich voll so, ich wünschte, die Frau hat an dem Tag ihren Job verloren, meine Fresse, blöde Kuh.
Ja, als hätte man irgendwie keine Menschenrechte, nur weil man jünger ist, ne?
In solchen Moment hatte ich immer wieder in der Schule, da habe ich heute noch ein paar Storys zu erzählen, dass ich immer wieder Meinung war so, hä, es war doch logisch, was da mit mir gerade los war. So, zumindest, wenn man den Job gelernt hat, müsste noch man wissen, wie Kinder sind. Aber scheinbar weiß man das nicht. Man will einfach so tun, als würde man Erwachsene oder Jugendliche unterrichten. Aber das macht man ja nicht. Man hat da es mit Kleinkindern zu tun, die halt noch nicht sehr logisch funktionieren.
Auf jeden Fall. Aber ich frage mich immer so, aus welcher Motivation werden Leute Lehrer? Ne? Ich glaube, es gibt verschiedene. Ich glaube, es gibt Safe-Lehrer, die jungen Leuten wirklich helfen wollen. Also die das irgendwie aus so einer fast schon altruistischen Art und Weise machen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, auch in dominanteren Berufen, na, sei es jetzt Lehrer, also generell Beamter. Ne? Also Beamte, es gibt ja Menschen, die wollen Beamte werden, einfach um sich mächtiger zu fühlen und dementsprechend auch diese Macht auszuüben. Mhm, und das finde ich immer, das ist so der falsche Ansatz. Das ist die falsche Motivation.
Definitiv. Bei Lehrer sein, also da auf alle Fälle.
Ja, und auch bei Polizist und so.
Ja, klar, da auch. Wenn man irgendwelche Macht ausüben, ist immer gefährlich. So, dass man sollte eigentlich schon hinter seinem Beruf stehen, ordentlich. Aber mein Gott, also das ist auch immer schwer nachzuweisen, wer jetzt aus welchem Grund. Vielleicht sind auch manche Menschen Lehrer geworden, weil es einfach halt, keine Ahnung, so Jux und Gaudi. Stelle ich mir irgendwie witzig vor, Unterricht zu machen, so aus persönlichem Antrieb und nicht, wenn man irgendwie jemanden halt weiterbilden möchte oder halt für jemanden da sein will und so.
Wie war das so für dich, als du eingeschult wurdest? Hattest du da Bock drauf? Also hattest du ein gutes Gefühl, als du dann das erste Mal in dieser Klasse saßt oder dachtest du, oder kannst du dich daran gar nicht mehr erinnern?
Doch, ich weiß ganz genau noch, wie das war. Ich wusste halt, ich muss jetzt, ich hatte nicht wirklich Lust, aber ich muss da jetzt hin, das war mir klar. Weil ich kannte das so von, keine Ahnung, Pippi Langstrumpf oder anderen Serien, dass irgendwann gehen Kinder zur Schule. Das wird ja immer schon so in Kinderserien schon so suggeriert und mir war klar, irgendwann muss ich da hin. Und dann war ich so ja einfach ganz unvoreingenommen, ich gehe mal hin und schaue mir das einfach mal an, wie das jetzt so ist. So. Und habe auch schnell festgestellt, okay, es ist was völlig anderes, wie der Kindergarten natürlich.
Ja.
Aber ich glaube, am ersten Tag waren auch die Eltern noch mit dabei, sogar bei uns im Hintergrund.
Das stimmt, bei uns auch. Wie heißt nochmal diese Tüten, wo die ganzen Süßigkeiten drin. Schultüten?
Nur Schultüte heißt die.
Nur die Schultüte, cool. Genau. Ich hatte auch eine. Es gibt ein Foto, wo ich eingeschult wurde und man sieht, wie ich da sitze mit meiner Schultüte und ich gucke richtig abgefuckt. Oh. Ich gucke richtig, ich kann dir das Foto mal schicken. Ja, ich hatte gar keinen Bock.
Voll so ein Meme-Bild, so, Glackenblase und der scheißt jetzt 9 Jahre oder was?
Ja, wirklich, also ich habe mich gefühlt, als hätte man mich gerade ins Gefängnis gebracht.
Ich fand es immer so scheiße, dass wirklich jeder Pisser hatte ein so viel geileres Pausenbrot als ich. Ich weiß nicht, was da los war, ich musste mir den schon relativ früh immer selber machen und dann war ich so, ja, keine Ahnung, Toast, Nutella drauf, go. Und alle anderen hatten immer so geile Sandwiches oder so, vor allem Käsebrezen fand ich auch immer so ein Ding. Habe ich sehr beneidet und war mal so, ich will auch so eine Breze haben, Mann, wie geil, so ich mit meinem blöden Nutella-Toast jeden Tag aufs Neue.
Ey. Aber Nutella-Toast ist auch nicht schlecht.
Ja,
ich habe dir übrigens mal das Bild geschickt, auf WhatsApp kannst du dir angucken.
Okay, Moment, ich guck schnell.
Es ist nur abfotografiert, also ich habe da nichts Rotes am Auge, da ist ein Ketchup-Fleck oder so auf dem Foto, weil das ist eigentlich ein physisches. Aber ich gucke da wirklich, ich habe da wirklich keinen Bock.
Ja, gut, ja. Also man sieht halt den jungen Viktor, wie er seinen Kopf auf seiner Hand abstützt und ist so, boah, Alter, ich bin noch gar nicht richtig wach gefühlt so.
Ja. Ich glaube, das war auch so.
Aber diese, oh, wie ich schon sehe, oh, ich krieg schon Gänsehaut, diese uralten, blöden Holztische und diese unbequemen Stühle und dann
ja.
Ach, diese ganzen Mitschüler, wo man sich fragt, so, wer mobbt mich heute und wie kommt man, und der Schulranzen, der viel zu schwer war. Ich hasse Schule, ich will da nie wieder hin, Mann.
Ich muss aber sagen, Grundschule fand ich persönlich gar nicht so schlimm. Ich habe mich tatsächlich mit dem Großteil meiner Klasse verstanden. Mhm. Das Problem ist nur, dass wir ständig umgezogen sind. Ne? Also wir haben erst oben in Melsdorf gelebt. Dann sind wir umgezogen, weil meine Eltern haben im Jahr Arbeit gesucht. Ne? Wir waren irgendwie, ja, wir sind aus Kasachstan nach Deutschland gekommen. Der Abischnitt, der kasachische, meiner Eltern, der hat in Deutschland gar nicht mehr gezählt. Also es war in Deutschland so, als hättest du einfach nichts.
Ja.
Und deswegen hatten es meine Eltern anfangs schwer, überhaupt eine Arbeit zu finden. Wir haben dann in so einem Sozialhäuschen gelebt. Das war so ein ganz kleines Häuschen, hatte nur 15 Quadratmeter oder so. Mhm. Und meine Eltern sind mit mir ständig umgezogen. Erst von Melsdorf nach Bad Segeberg, dann von Bad Segeberg nach Pinneberg, dann von Pinneberg nach Wedel. Deswegen war ich in 3 oder 4 unterschiedlichen Grundschulen.
Mhm.
Und das war mega Abfuck, ne? Weil jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, endlich habe ich Freunde gefunden, hieß es, wir ziehen wieder um.
Boah,
und dann war mal wieder der Neue in der Klasse,
ja.
So, der völlig alleine ist. Und dann hat man wieder einen Freund gefunden, wo man sich denkt, okay, zumindest bin ich nicht alleine. Und dann heißt es wieder, wir ziehen nochmal um. Das war mega der Abfuck. Das hat so abgefuckt. Und in der vierten Klasse habe ich dann richtig einen Freundeskreis gehabt. Also ich hatte Inan, das war mein ehemaliger bester Freund. Ich hatte Halid, ich hatte Alexandro, ich hatte so einen coolen Freundeskreis. Wir sind nach der Schule immer zu mir und haben Mario Party auf der N64 gespielt. Danach sind wir rausgegangen und haben Abschießen gespielt und haben alles Mögliche gemacht. Wir haben alles zusammen gemacht, das war so geil. Und irgendwann hieß es von meinen Eltern, ja, wir ziehen wieder um. Ich so, nee, Alter, ich hasse euch. Wirklich. Ich habe so eine Wut empfunden. Nee, also das ist so schwer als Kind, wenn du ständig umziehst und einfach nicht in der Lage bist, vernünftige Freundschaften aufzubauen. Kein Wunder, dass ich so geworden bin.
Ich hab's ja mal mitbekommen, diese Schüler, die dann plötzlich bei uns in der Klasse waren. Ich war so, hä, was will denn der denn jetzt hier? Und dann wurde mir das auch eben erklärt, so, dass der eben hergezogen ist und deswegen jetzt bei unserer Klasse ist. Und ich habe mir damals immer schon gedacht, so, bitte passiert mir das niemals, dass ich in irgendeine neue Klasse rein muss, weil ich dachte mir schon, selbst in einem kleinen Kinderkopf wusste ich schon, diese Herausforderung, an der würde ich zerbrechen. So eine neue Klasse, ich kenne keine Sau, ich fühle mich überhaupt nicht zurecht, ich bin der Neue, so, boah.
Ich hatte das 4-mal.
Ja, eben, das ist, glaube ich, schon, meine, am Ende, man rutscht bestimmt schon rein, aber gerade so der Anfang, der, glaube ich, stresst schon sehr. Also sagst du so, boah, ich kenne wirklich keine Sau.
Das Problem ist, wenn das deine Kindheit ist, dann gewöhnst du dich daran, halt ein Einzelgänger zu sein. Also ich komme alleine sehr gut klar, das ist auf jeden Fall der Vorteil, aber ich persönlich wünsche das nicht meinen Kindern. So. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. So, die erste Klasse war halt, die war relativ cool und ich habe mich da auch mit allen verstanden. Das Einzige, was mich damals so ein bisschen genervt hat, du musst halt wissen, ich bin ja 98 nach Deutschland gezogen, überhaupt. Mhm. Und ich war nur 3 Monate im Kindergarten. Mein Deutsch ist natürlich nicht, ne? Also ich habe erst Russisch gesprochen. Und dann kommst du in den Kindergarten, kannst noch nicht so gut Deutsch, musst es aber lernen. Und dann gibt es keine Vorschule, sondern ich komme direkt in die erste Klasse, ohne überhaupt richtig Deutsch zu beherrschen, wie die anderen. Also ich konnte schon so ein bisschen Deutsch, weil als Kind lernst du relativ schnell.
Warum warst du auf keiner Vorschule eigentlich?
Ich glaube, weil ich erst mit 6 nach Deutschland kam und da war es vielleicht auch schon zu spät für die Vorschule.
Interessant.
Weil du ja im Normalfall mit 6 in die erste Klasse kommst.
Weil ich war auf einer Vorschule, by the way. Also das ist nicht ungewöhnlich.
Ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich kam sofort in die erste Klasse. Und an sich war das ja auch bekannt, dass ich Russe bin und mein Deutsch noch nicht perfekt ist. Ich konnte schon so ein bisschen mit den anderen Mitschülern kommunizieren, aber trotzdem, vieles habe ich inhaltlich nicht verstanden. Und meine Klassenlehrerin, ich habe mich von der richtig diskriminiert gefühlt, weil ich habe sie inhaltlich oft nicht verstanden. Und sie hat sich jedes Mal darüber aufgeregt und dachte, ich hätte sie akustisch nicht verstanden. Sie ist immer wieder davon ausgegangen, dass ich sie akustisch nicht verstehe. Und deswegen hat sie meinen Eltern unironisch empfohlen, mit mir zum Arzt zu gehen und mir Hörgeräte zu holen.
WTF? Aber wurde diese Frau nicht vorher gebrieft, dass du halt nicht gut Deutsch kannst? Was zum Geier?
Eigentlich wusste die das. Und das Witzige ist, meine Eltern haben einfach, ne? Ja gut, wir sind in einem neuen Land. Das ist die Lehrerin, auf die haben wir zu hören. Und dann haben sich meine Eltern, die haben dann ein Hörgerät gekauft.
Nein.
Das habe ich dann 1 Jahr getragen.
Nein.
Ich habe 1 Jahr lang Hörgeräte getragen, die ich nicht brauchte. Ich habe ganz normal gehört und ja, ich habe da auch keinen wirklichen Unterschied gemerkt.
Ja.
Und ich habe auch immer ein bisschen Ärger bekommen, wie ich die abgenommen habe. Weil ich habe ja gemerkt, ich höre genauso gut ohne Hörgeräte. Und meine Eltern waren immer so, nee, du musst die anziehen. Du musst die aufsetzen, weil die Lehrerin sagt das.
Ja, das ist der Witz als Kind. Man traut sich nicht, gegen Erwachsenen aufzulehnen. Die werden schon recht haben. So, irgendwie, man kommt nicht auf die Idee, zu sagen, die sind dumm. Also irgendwie wusste man das schon tief in sich drin.
Ja.
Aber man hat irgendwie so gelernt, Erwachsene widerspricht man nicht. So, und im Nachhinein ist mir immer wieder Storys gekommen, wo ich der Meinung war so, hä, da wurde ich ja eigentlich voll zu Unrecht behandelt. Und da dieser Lehrer hat Mist gebaut. So.
Das stimmt.
Also, und das fällt einem erst im Nachhinein auf, weil man das Gefühl hat, so, das ist ein Erwachsener, der wird schon wissen, was er tut. Aber tun sie nicht! Erwachsene sind dumm! Aber ja, das weiß man halt nicht. Also
das stimmt. Das Gute ist, meine Eltern haben es dann irgendwann gerafft, ne? Und ich hatte auch so einen, jeder hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das bei jedem ist, aber ich hatte immer so einen in der Klasse, den ich immer so ein bisschen als Ernstfeind gesehen habe, wie im Cartoon. So einer, mit dem man sich gar nicht verstanden hat. Und mit dem, also in der ersten Klasse sind wir uns größtenteils aus dem Weg gegangen. Und in der zweiten Klasse, kurz bevor wir in die nächste Stadt umgezogen sind, gab es ein bisschen Beef zwischen ihm und mir. Aber keinen großen Beef, nur so ein bisschen. Und sein Dad ist anscheinend deswegen völlig ausgerastet, ist dann irgendwann mit ihm, also mit meinem Klassenkameraden, zu uns gefahren, zu diesem kleinen Sozialhäuschen, und hat da irgendwie meine Eltern zur Sau gemacht. Also wirklich bis zum geht nicht mehr. Meine Eltern wussten gar nicht, was abgeht. Mein Dad hat so versucht, sich so ein bisschen verbal zu wehren, aber konnte noch nicht so gut Deutsch und hat ihn dann versucht, zur Sau zu machen. Und das war so eine richtig krasse Streitsituation. Also ich stand da irgendwie daneben. Dieser Junge, dieser andere Junge, mit dem ich Beef hatte, der hat einfach nur gegrinst. Und ich war richtig verstört, ne? Als sie dann endlich weg waren, also der Dad mit diesem Klassenkameraden, ich habe so geheult. Meine Eltern haben mich dann so ein bisschen aufgebaut, haben gesagt, hey, das ist nicht deine Schuld, du kannst da nichts für, das sind einfach nur Arschlochleute. Aber ich dachte wirklich, das wäre meine Schuld. Also das wäre alles meine Schuld, und boah, das hat mich damals richtig fertig gemacht, Mann.
Gute Frage, was der Papa da für eine Idee hatte, warum er das gemacht hat. Ob das jetzt so ein Wählt dieser Mann jetzt heute die AfD zum Beispiel?
So wie er damals gewirkt hat?
Safe. Was könnte das sein, dass der einfach so Vorurteile hat im Sinne von so, da kommen jetzt die und kommen, nehmen uns die Jobs weg.
Ja,
Und machen hier jetzt, nutzen hier Deutschland aus, lassen sie es hier gut gehen. So.
Die sollen also heimgehen, er war auf jeden Fall sehr aggressiv. Hm. Er war sehr aggressiv. Richtig, richtig aggressiver Mann. Ja, und danach sind wir irgendwann umgezogen. Und ich kam dann in eine andere zweite Klasse, da war ich nur 3 Monate oder so. Da habe ich mich eigentlich mit niemandem wirklich, also auch nicht einmal mit jemandem geredet. Und dann sind wir wieder umgezogen nach Pinneberg. Und das war von Klasse 3 bis Klasse 4, wo ich dann diesen Freundeskreis aufgebaut habe, mit dem ich mich verstanden hatte, wo wir Nintendo 64 gespielt haben. Und mein ehemaliger bester Freund, der hieß Inan, der war in meiner Klasse. Und einen anderen Kumpel habe ich dadurch kennengelernt. Das sind solche Stories. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so passieren würde. Ich wollte zu Inan und ich klingel und es geht niemand ran. Und ich so, hö, wir wollten uns doch treffen. Auf einmal kommt Halid, der ebenfalls mit ihm befreundet ist, aber ich kenne ihn nicht. Ne? Will da auch hin, und ich meinte zu ihm, ach so, wenn du zu Inan willst, der ist gerade nicht zu Hause. Und er meinte, ach so, okay, wollen dann wir was machen? Und ich so, ja, okay, warum nicht? Und ich kannte diesen Jungen überhaupt nicht.
Ja.
Ich wusste nicht, wer das ist. Und ich habe ihn einfach zu mir nach Hause eingeladen. Wir haben dann irgendwie Mario Kart 64 bei mir gezockt. Und wirklich, der war den ganzen Tag bei mir. Und wir haben uns so gut verstanden. Und irgendwann, als wir dann beide ihn dann getroffen haben, war er total verwundert, warum wir jetzt miteinander befreundet sind.
Selber also, schuld, Mann, hier.
Wir machen ja, also war Mario auf jeden Fall eine süße Story, Mann. Das waren so, Halid und Inan waren wirklich meine besten Freunde. Also, das war so cool mit denen. Ja. Und ja, und dann hieß es irgendwann, ab dem Moment, wo ich in die 5. Klasse kam, ja, wir ziehen jetzt wieder um. War ich richtig sad, Mann. Wir haben das sogar so eine kleine Abschiedsparty gehabt mit Freunden.
Hast du zu denen noch Kontakt jetzt eigentlich?
Nee, also das war damals, guck mal, damals gab es kein Social Media. Man war nicht so richtig im Internet oder wusste nicht, wie man sich vernetzt. Also für mich war einfach, okay, wir ziehen in eine andere Stadt. Das heißt, das war's.
Jungs, wenn ihr den Podcast hört, dann bitte mich anschreiben. Ich bin's von damals, ich habe mit dir Mario Kart gespielt und Mario Party.
Ja, witzigerweise habe ich ihn dann 20 Jahre später wieder getroffen, ne?
Ach, cool.
Das war cool, das war richtig cool. Ja, also im Großen und Ganzen, ich war super sad. Und wir kamen dann in die Stadt Wedel. Das ist die Stadt, wo ich am längsten gelebt habe, wo ich Iblali gegründet habe, wo eigentlich so alles war.
Ja, klar, kennt man
Und das war dann in der 5. Klasse Hauptschule. Übrigens kam ich in die Hauptschule weil mich meine Klassenlehrer, irgendwie mochten mich meine Klassenlehrer nie.
Warum keine nicht, Ahnung. Gell? Ist komisch.
Ja, die mochten mich einfach nicht. Guck mal, in der vierten Klasse, ne, mein Sitznachbar, der Hannes, der hatte genau den gleichen Notendurchschnitt wie ich. Genau den gleichen. Was hat er bekommen? Eine Realschulempfehlung. Was habe ich bekommen? Eine Hauptschulempfehlung. Was soll das?
Ja. Also, ja, ich glaube halt vermutlich, ich war schon echt ein beschissener Schüler. Ne? Also bei mir, wenn es so drum ging, so, ich glaube, Realschule wäre bei mir auch nicht keine gute Idee gewesen. Ich war viel zu verstrahlt und habe nicht aufgepasst und irgendwie, ich habe oft auch, also keine Ahnung, wie es bei dir war, aber bei mir war es oft so, es auch hieß so, hey Thomas, warum zum Geier ist denn dein Mathebuch noch draußen? Und ich so, hey, keine Ahnung warum. Ja, wir haben gerade Deutsch. Und bin so, ach so, ja, Moment. Ich war halt einfach nicht anwesend ständig so. Und dann irgendwie auch, wenn es irgendwie hieß so, ja, holt mal euer Block raus, wir schreiben jetzt was auf. Und dann war ich so, scheiße, ich habe keinen Block. Kannst du mir ein Blatt Papier leihen? Oder irgendwie so, keine Ahnung, mein Füller hatte eh nie eine Patrone drin gefühlt, da musste ich mir auch mal eine leihen. Apropos an der Stelle, bist du Team Lamy oder Pelikan?
Was ist das?
Die Füllermarken, Lamy und Pelikan.
Achso, boah, keine Ahnung. Ich habe einfach irgendeinen Füller gehabt.
Weil es gab zwei verschiedene Patronen und es war mir die Frage dann so, man sagt, hast du eine Patrone für mich, dann Lamy oder Pelikan?
Echt? Ich glaube, das hat bei uns niemanden gejuckt.
Nee, du brauchst halt die richtige Patrone für, das passt uns nicht rein. Also das weiß nicht, warum die so verschiedene Arten von Patronen hatten. Naja, manche haben auch diese Kügelchen in der Patrone
gesammelt. Ich glaube, ich habe immer heimlich Kugelschreiber benutzt.
Das durften wir nicht.
Wir auch nicht, aber ich frage mich auch, warum. Ich check's bis heute nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die Idee war, dass man lernt, mit einem Füller zu schreiben. Heutzutage ist es natürlich so, wer schreibt denn überhaupt noch irgendwas mit einem Stift?
Füller, Junge, Füller. Ich habe das letzte Mal vor 15 Jahren einen Füller verwendet.
Ja, also ich glaube, unsere Eltern mussten ja noch mit so einem Eintunken noch sogar arbeiten. Aber halt, wir hatten zum Glück wenigstens die Patronen schon, aber mittlerweile weiß ich gar nicht, wie das ist, ob man, ich glaube, hier und da wird bestimmt noch mit einem Füller geschrieben, aber eigentlich ist das schon dämlich.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Eigentlich ist das schon, generell, es gab ja früher auch das Fach Schönschrift, wo man einfach nur lernen musste, schön zu schreiben.
Stimmt.
Und das war zum Kotzen, weil
ich da habe ich eine 4 gehabt.
Ja, ja, gut, ich weiß nicht, was ich hatte, aber ich war unfassbar schlecht. Bis heute ist meine Handschrift ja schrecklich, aber das
Same.
Aber das Ding ist halt auch, da merkt man wieder, dass das miese Benoten motiviert nicht. Man ist so, ich kann es halt nicht und dann kann ich es halt auch nicht. Ich habe nie mir die Mühe gegeben, es besser zu können, weil ich habe meine Leistung bekommen. Scheinbar bin ich hier dann ein Fünfer oder ein Sechser oder ein Vierer Schüler und dann ist es halt so. Also als ob ich jetzt da motiviert bin, ins Gas zu geben, wenn man mich schon so abstraft und sagt, du bist in der Ecke, du bist da ein Loser. Na gut, dann bin ich das. Ich akzeptiere mein Schicksal.
Ich frage mich halt immer so, was die Motivation ist. Also das habe ich mich gefragt. Warum sollte ich jetzt, natürlich, ich sollte, weil ich muss, ne? Ich muss gute Noten schreiben. Ich muss gut in der Schule sein. Ich muss irgendwann mal etwas Besseres haben als einen Hauptschulabschluss. Aber ich muss auch am Ende des Tages nur, weil meine Eltern sonst wütend werden. Das war meine Motivation. Ja, und das ist ja keine echte Motivation.
Nee, so. Man muss ja.
Also wenn mich irgendjemand gefragt hat, was willst du später mal werden? Ich hatte nie Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. So, woher soll ich denn das als kleines Kind wissen, Alter?
Natürlich.
Ich will einfach nur chillen. Ich will meine Ruhe. Ja. So, das will ich.
Absolut. Wer weiß das schon in dem Alter? Ja. Und die meisten, glaube ich, lernen eher für entweder für so Ego oder halt eben für halt die Eltern oder vielleicht sogar für die Lehrer. Vielleicht
um die
sogar
Eltern zu beeindrucken, ja. Ich glaube, das ist bei vielen so. Viele wollten die Eltern beeindrucken, aber das war mir scheißegal.
Zumindest kennt man so bestimmt diese Schüler, die schreiben eine 1- zum Beispiel und fangen das Weinen an. Aber nicht, weil sie selber irgendwie Probleme damit haben, sondern weil sie einfach halt dem gerecht werden wollen, dass sie halt nur Einser schreiben. So, das ist so ein Ego-Ding.
Genau, man wird so indoktriniert, aber auch ein bisschen. Ne? Es kann ja zum Beispiel sein, dass es Leute sind, die Eltern haben, die sogar enttäuscht sind, wenn das Kind eine 1- geschrieben hat.
Also ich hoffe, dass es solche Eltern selten gibt, weil 1- bitte komm. Das juckt niemanden im Zeugnis, ist ja trotzdem eine 1. Also das sieht ja keiner, weiß ja niemand in der Zukunft.
Ja, eben.
Also das ist totaler Quatsch. So, es hat keinen Einfluss auf dein Leben, hat es halt sowieso nicht. Das letzte Zeugnis ist halt sehr wichtig, aber also es ist nicht schlimm, wenn du in der vierten Klasse mal einen Fünfer schreibst, es doch juckt nicht so. Und ich war auch voll baff, als ich bei meiner allerersten Freundin, die dann verwundert war, so, du hast schon mal eine 6 geschrieben, nicht so, ich hatte in meinem Leben schon so einige 6er, ja doch, also eine gute Handvoll bestimmt und 5er kann ich gar nicht zählen, wie viele 5er ich in meinem Leben geschrieben habe. Das waren ultra viele. Sie war
das
dann
hat aber
voll
trotzdem immer aufs Neue unter Druck gesetzt, ne?
Es war nicht schön, die Note zu kriegen, aber ich habe dann meistens das dann in mein Mäppchen gepackt, den Zettel, und dann aus dem Auge, aus dem Sinn und war so, wurscht, zu Hause wartet eine N64 auf mich, da ist die Welt wieder in Ordnung. Also ich hab mich sehr in Videospiele verkrochen. Und weil du vorhin meintest, so wie du deinen Kumpel kennengelernt hast, bei mir war das ganz ähnlich, dass eben auch ein Typ auf mich zukam, war so, hey, Thomas, du kannst doch Zelda bist doch gut in Zelda. Und ich bin so, ja, ja, klar, bin ich gut in Zelda. Ich kenne es auswendig, warum. So, ja, der Philipp, der braucht Hilfe. Und dann war ich so, okay.
Im Wassertempel?
Nee, der war sogar im Dekobaum noch. Also ganz am Anfang war der sogar
okay,
noch.
Okay, okay.
Und dann war ich so, bin ich da hingegangen, war so, ja, wo bist denn du? Ja, im Dekobaum. Und ich so, ja, mach ich dir, kein Problem. Sollen wir uns nach der Schule treffen? Und dann, ja, klar. Dann haben wir uns zu dritt, also ich, der Benedikt. Benedikt ist, by the way, heute mein Steuerberater, auch sehr witzig. Und der macht meine Steuern sozusagen. Und da reden wir auch manchmal über die alten Zeiten, ist sehr lustig. Und mit Philipp bin ich heute noch befreundet sogar. Und es war dann auch witzig, so nach der Schule sich zu treffen und dann immer halt Zelda zu spielen, bis man das Game durch hatte. Und als Kind hast du ja wirklich ein paar Wochen gebraucht dafür, sogar um es durchzuspielen.
Das stimmt. Da,
mittlerweile wäre das ja ganz andere Nummer, aber naja. Aber das ist witzig, wo ich mich auch frage, so, also vermutlich gibt es solche Geschichten heutzutage immer noch, natürlich, aber halt in einer anderen Form bestimmt, dass man ja irgendwie anders
ist. Wir haben uns auf Twitter geedit.
Vermutlich, ja, oder eine Schul-WhatsApp-Gruppe oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie genau das abläuft, aber halt ein anderes System, da gab es keinen. Ist der Philipp da, kann er rauskommen, spielen oder so, sowas, dass man den Eltern einfach geklingelt hat bei der Haustüre, das ist natürlich eine ganz andere Nummer, das hat man, glaube ich, macht man jetzt nicht mehr, man schreibt einfach eine WhatsApp, schätze ich, so hast du Zeit.
Ja. Wo wir uns treffen. Hast du damals auch so Schiss vor Elternsprechtagen? Ich hatte wirklich eine Phobie entwickelt vor Elternsprechtagen, weil die Sache ist, meinen Eltern habe ich natürlich immer, also die haben mich jeden Tag gefragt, wie läuft's mit Schule, und ich habe immer gesagt, gut, ne?
Ja.
So, eigentlich lief es so, entweder lala oder eher schlecht.
Ja,
aber das liegt halt größtenteils daran, dass ab der 5. Klasse, ab dem Moment, wo wir in Wedel gewohnt haben, war ich plötzlich in einer Klasse, wo ich weiß nicht, so in der Grundschule, ich habe mich immer irgendwie mit der Klasse verstanden. Und ab der 5. Klasse war ich dann so der Neue. Also es begann irgendwie das zweite halbe Jahr und ich war der Neue. Und direkt am ersten Tag, also hat sich der Beliebteste in der Klasse mit mir angelegt und wollte mich hauen. So.
Okay.
Und dadurch wurde ich schon direkt zum Außenseiter deklariert.
Mhm.
Klar, irgendwann gab es dann so ein paar Leute in der Klasse, mit denen ich mich dann doch so ein bisschen verstanden habe. Also ich hatte so 2, 3 Freunde in der Klasse, die eigentlich ganz cool waren und mit denen ich auch immer so ein bisschen gewitzelt habe. Also ich war nicht völlig allein, aber ich glaube, wir waren so ein bisschen die Außenseiter.
Ja.
Und ja, also ich war einfach super unglücklich mit den Leuten, ich war unglücklich mit der Klasse, wir hatten auch super viele Assis und wir hatten sehr viel Nationalitäten-Beef, ne? Also wir hatten viele Nationen in unserer Schule, wir hatten super viele Türken, wir hatten Russen, wir hatten Albaner und so weiter und so fort und jeder wollte irgendwie der Beste sein, ne? Die Türken haben gesagt, scheiß Deutsche, scheiß Russen, scheiß alles, die Russen haben gesagt, scheiß Türken, scheiß Deutsche, die Deutschen haben gar nichts gesagt, wir hatten auch nicht viele Deutsche, muss man dazu sagen und keine Ahnung, jeder hat irgendwie so auf seine Nation beharrt. Und ich habe das schon als Kind nicht verstanden. Ich habe mir schon als Kind gedacht, ist doch scheißegal, wo man herkommt. Warum machen ja alle irgendwie so ein großes Thema draus? Das hat mich so abgefuckt. Ich fand den Großteil meiner Klasse und generell auch der Schule so unfassbar unsympathisch und dementsprechend haben ja auch die Noten darunter gelitten, weil ich hatte keinen Bock auf diese Schule. Ich habe häufiger geschwänzt. Ich habe eigentlich nie Hausaufgaben gemacht. Ich habe extrem selten gelernt und dementsprechend war ich auch scheiße.
Ja, ja. Bei uns war es halt so, dass wir halt so eine, die meisten Hauptschulen in Bayern sind halt so Dorfhauptschulen und da ist dann, was Ausländer angeht, eigentlich, ja, zero. Also bei uns war wirklich alle Deutsch.
Gar kein. Ja, Bayern ist anders.
Ja, das war so ein bisschen so diese Dorfschule. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch anderswo so Dorfhauptschulen, wo es dann kein Problem ist. Halt alles eher so ein bisschen Bauern und alles so ein bisschen, simplere Leute halt einfach. Aber das war ja okay. Aber trotzdem merkte man manchmal schon, ja, dass wir auch so unsere Idioten hatten oder ein bisschen aggressive Leute auch und so. Und halt eben Menschen wie mich mit so Konzentrationsstörungen und so ein Zeug. Also man merkt ja schon, dass wir so ein bisschen die Aussortierten sind auf irgendeine Weise. Aber
deswegen mag ich auch das Konzept von Hauptschule nicht. Weil auf meiner Schule habe ich mich voll gefühlt, als wären das die ganzen Aussortierten, auf die niemand Bock hat.
Ja.
Und dementsprechend, also, und auch die Lehrer, ne? Wir hatten nur eine einzige Lehrerin, das war Frau Guzielski. Ich fand die damals mal extrem nervig, ne? Ich habe sie gehasst. Aber im Nachhinein, jetzt wo ich erwachsener und reflektierter bin, realisiere ich, das war die beste Lehrerin. Die hat sich wirklich um uns gekümmert, die hat sich wirklich interessiert und die hat wirklich ihren Arsch aufgerissen, damit etwas aus uns wird, ne? Alle anderen Lehrer haben gefühlt keinen Fick gegeben. So, wir hatten einen Chemielehrer, der kam immer rein, hat seine Füße aufs Lehrerpult gelegt, hat Zeitung gelesen und gesagt, ja, macht was ihr wollt, interessiert mich gar nicht.
Krass. Wahnsinn.
Und haben trotzdem schlechte Noten bei ihm bekommen.
Das ist echt erstaunlich, ja, dass manche so, also ich weiß auch, dass ich, wir mussten, glaube ich normal, oder dass man seine Tests immer unterschreiben lassen muss, also wenn ich einen 4er oder einen 5er hatte, musste ich halt zu meinem Arm gehen und sagen, Mama, hier, mein 5er, unterschreib den, dann muss man den wieder abgeben, so. Und weil ich davor Angst hatte, weil meine Eltern, die waren, ich sag jetzt mal, schon sehr bestrafend, also auch manchmal ein bisschen mit Gewalt auch und so weiter, und ich hatte einfach keine Lust, halt Schläge zu bekommen und war dann so, okay, das sehe ich nicht ein, so ich brauche eine andere Lösung für das Problem. Und als Kind ist man da sehr simpel, man ist dann so, okay, ich suche mir irgendeine Stelle in meinem Zimmer, wo die keiner findet, und da schmeiße ich einfach alle Fünfer, Sechser, Vierer, es geht noch, aber Fünfer und Sechser schmeiße ich da alle rein. Und klar, die Lehrer waren auch so, hey, du musst das abgeben. Da war ich so, ja, klar, das mache ich irgendwann. Und dann wurde der Stapel immer größer und immer mehr Vierer und immer mehr Fünfer. Und ich wusste, ich kann die ganzen Stapel an schlechten Noten meinen Eltern nicht geben, weil das wäre ja dann die fünffache, 20-fache Strafe. So hat meinen Kindern ja noch funktioniert, dass es ja immer und immer schlimmer wird und so. Und dann war das jeden Tag aufs Neue immer wieder. Jeder Lehrer so, du Thomas, zwei Tests von dir brauche ich noch zum Unterschreiben. Und ich so, ja, klar, mache ich noch. Dann andere wieder, von dir noch drei Tests und hier ein Test und bla bla. Und alle haben mich mal angelabert. Und ich weiß noch, was ich damals, obwohl ich ein Kind war, hatte ich dann so Stresssituationen, dass so meine Kopfhaut gejuckt hat und ich einfach hippelig und ängstlich wurde und so. Und da frage ich mich auch manchmal so, wie ist denn das als Lehrer? Lernt man das nicht, dass wenn ein Kind total, also sich nicht traut, die Noten abzugeben, dass man dann so vielleicht hinterfragt, so, warum tut das Kind das nicht so?
Das stimmt.
Er selber schiebt natürlich die Ausrede vor, so vergessen. Und ja, das Kind ist verplant, das weiß ich. Aber könnte auch mehr dahinter sein, so? Mhm. Warum haben die mich nie gefragt? Irgendwie so, Thomas, warum bringst du die Tests denn nicht? So, ist bei dir zu Hause irgendwas los? Irgendwie so ein Vier-Augen-Gespräch mal. So, irgendwie Hilfe, meine Fresse. Ich war verzweifelt, so, ich hatte richtig viel Angst.
Und du hast gerade eine Erinnerung in mir getriggert, die ich sehr stark verdrängt habe.
Oh, kommt das Thema Unterschriften fälschen?
Ich habe jede Unterschrift gefälscht.
Ja, okay, ich auch dann. Das war mein Plan irgendwann. Ich war so, ich muss die fälschen und abgeben nach und nach.
Ja, ich habe immer mit dem Namen meiner Mom, Tatjana Roth, unterschrieben.
Wie hast du es gemacht?
Ich habe einfach nur so ein bisschen anders geschrieben als sonst und ich habe sehr langsam geschrieben. Sehr, sehr langsam und versucht, das möglichst schön aussehen zu lassen. Und so, dass es nicht wie meine Schrift aussieht. Ich glaube, ich habe sogar mal irgendwann Unterlagen von meiner Mom gefunden, da ihre Unterschrift gesucht, gefunden und versucht, das so ein bisschen nachzuahmen.
Genau.
Und immer, ja, also klar, das sollte man nicht machen, macht das bitte nicht. Aber es hat sich auch immer eklig angefühlt, also generell solche Dinge zu tun, das hat sich nicht geil angefühlt, weil ich hatte immer schon so eine Art moralischen Kompass. Ich war schon immer so, als Kind schon ein Mensch, so, ja, das ist nicht richtig, das sollte man nicht machen, so, weißt du? Aber trotzdem habe ich es gemacht. Ich bin auch mal schwarz gefahren. So, ich bin immer schwarz gefahren. Ich habe immer die Unterschrift meiner Mutter gefälscht. Also, das war nicht so geil. Also,
bei mir war es halt so, dass ich der Meinung war, ich will einfach nicht gehauen werden. Ich mache das so. Ich habe mich da nicht unbedingt im Recht gefühlt. Ich wusste, es ist falsch. Ja. Und ich hatte auch tierische Angst vor erwischt werden. Das war meine größte Sorge eigentlich. Den moralischen Aspekt habe ich nicht gesehen. Bei mir war es eher so, wenn ich erwischt werde, dann erhöhe ich meine Strafe nochmal. Ich habe das alles nur in Strafen gedacht. Und dann merkt man auch, dass diese Erziehungsmethode oder generell auch die Schule ist ja auch auf irgendeine Weise eine Erziehungsmethode, dass dieses Bestrafen und Bestrafen nicht funktioniert. Denn man lernt eher, Lösungen zu finden, den Strafen zu umgehen, aber nicht seine Leistungen dementsprechend anzupassen, dass man einfach keine miesen Noten mehr schreibt. So, also, und ich habe es auch so gemacht, dass ich beim ersten Mal versucht habe, das langsam nachzumalen. Und das ist ja der große Fehler. Also wenn man sowas macht, dann musst du es ja genauso mit Schwung machen wie deine Eltern halt letztendlich. Aber ich war halt so, ich mach's langsam nach. Und ich weiß noch, dass ich da meine eigene Unterschrift gesehen habe, die ich gefälscht habe. Und dachte mir noch, okay, das kauft mir keine Sau ab. Das sieht nicht gleich aus. Das sieht einfach scheiße aus. So hatte ich richtig, richtig krass Panik und war so, ich muss diese Unterschrift auf diesen Test, irgendwie muss ich die loswerden. Und dann habe ich festgestellt, dass der Test eigentlich im Großen und Ganzen schwarz-weiß ist. So, ich kann den kopieren. Ne? Und dann habe ich so ein weißes Blatt genommen und über eine Unterschrift drüber geklebt. Bin dann damals zum Rewe gelaufen, weil ich wusste, beim Rewe hatten wir so einen Automaten, da konnte man für 50 Pfennig halt was kopieren. Und dann habe ich da 50 Pfennig reingeworfen, das war die alte Währung vor Euro, falls diejenigen, die es nicht wissen. Und dann habe ich halt das Ding draufgeschmissen, kopiert und dann in diesen falschen Test da die Unterschrift nochmal gemacht und dann den abgegeben. Ist nicht aufgefallen, ich war auch nur so, Alter, das war, glaube ich, kein Test, das war, glaube ich, sogar so ein Zettel mit irgendwie was, Thomas hat das und das angestellt. Egal, es war sowas, wo es schwarz-weiß nicht auffällt. Und das war dann auch so, boah, das war richtig Gangster, aber hat geklappt, ich bin durchgerutscht und bin so, oh, dankeschön. Und ist auch nie aufgefallen oder so, also alles gut. Aber halt so krass, mit was für eine immens ich versucht habe, mich da rauszuwinden. aber halt nicht gelernt. Das ist eine Witzersache, ne? Dass man mich nicht motivieren konnte fürs Lernen, aber naja. Nee, aber weil ich halt dachte, ich bin dumm. Das war halt die Idee. Ich dachte auch, Lernen bringt nichts, weil ich bin ja dumm. Ich kann das nicht. Ich bin kein guter Schüler. So. Also die Idee, in 1 zu schreiben, ich dachte, das kann ich vielleicht einmal, zweimal hinbekommen, aber auf Dauer werde ich miese Noten schreiben und ich brauche eher eine Lösung für diese miesen Noten, als dass ich mir Mühe gebe.
Ja, voll interessant. Also deine Motivation bzw. Antimotivation war einfach, okay, ich bin dumm. Und meine war, ja, Hauptsache, ich kriege irgendeinen Job. Also mich hat gar nicht interessiert, was ich werde.
Ja.
Mich hat einfach nur interessiert, dass ich irgendwas werde, wo ich Geld verdiene und dann einfach das irgendwie mein Leben überlebe, dass ich davon leben kann.
Ja, hättest du mich gefragt früher, willst du mal werden? Hätte ich gesagt, hätte ich antworten müssen, Ehemann. Weil ich wollte einfach nur eine Frau finden, weil ich wusste, wenn man die Liebe findet, wird man glücklich. Ich habe meine Eltern angeschaut, die beiden hatten auch keine Traumjobs und haben auch nicht gut verdient, waren auch früher Hauptschüler, aber sie sind glücklich. Warum? Weil sie sich lieben. Und ich wusste einfach, okay, Jobs sind Jobs, meine Fresse, die macht man. Es gibt keinen Traumjob und es ist, Jobs machen auch keinen Spaß. Die sind da, um Geld zu verdienen und der Rest ist wurscht. So. Ja. Diese Überzeugung war ich. Und erst irgendwann super spät, so mit 16, 17, 18, 19, eigentlich sogar wirklich mit 19, kam ich auf die Idee, es könnte doch auch einen Beruf geben, der mir Spaß macht. Und vor allem seitdem ich das YouTube dann entdeckt habe und ich wusste, dass der Menschen kann davon leben, war das für mich so ein, ich war verblüfft. Ich war so, das ist ja unfassbar, weil das ist ja der Job, den ich mir erträumen würde. Wäre fast so schön, um wahr zu sein, wenn ich das hinbekomme. Aber ich muss es versuchen, da rauszukommen, weil das wäre schon cool, so einen Beruf zu haben, der mir am Ende nur Spaß macht. Wo wären wir denn da so?
Aber klar, ja. So weit habe ich gar nicht gedacht. Ja. Ich dachte, ich werde irgendeinen Job haben, den ich nicht mag, aber überhaupt einen Job zu haben, wäre schon geil, ne? Und Elternsprechtag, also um nochmal so ein bisschen darauf zurückzukommen, meine Eltern haben mich nie gehauen oder so, aber ich hatte so eine Angst immer, weil ich wusste, okay, ich verkaufe meinen Eltern, dass alles gut ist, weil für mich war das irgendwie zusätzlicher Stress, wenn die wissen, ich bin unglücklich mit meiner Klasse, ich bin unglücklich mit der Schule und es gibt den einen oder anderen, der mich mobbt, ne?
Ja.
Und dass ich schlechte Noten schreibe und dass ich da irgendwie Unterschriften fälsche. Ich hatte so Angst, dass es rauskommt, dieses Gefühl, wenn man irgendwie, ich habe mich gefühlt wie ein Betrüger, der mit aller Macht versucht, dass sein Betrug nicht irgendwie rauskommt. Und da wo es wirklich am meisten risky wird, ist Elternsprechtag, weil da könnte ja rauskommen, dass ich da Unterschriften fälsche. Da könnte ja rauskommen, dass ich tatsächlich gar nicht so gut bin in der Schule. Da könnte vieles rauskommen und ich möchte das nicht. Mhm. Und immer, wenn meine Eltern bei der Schule waren und ich bin alleine zu Hause, kennst du dieses Gefühl, diese Phobie, diese Art der Angst, wenn du, man könnte das vergleichen mit, du bist zu Hause und stell dir vor, es gibt einen super wichtigen Menschen in deinem Leben, und diesem Menschen etwas passiert, aber du hast gerade kein Update, ne? Du musst abwarten. Mhm. Und dann wird dir irgendjemand sagen, so was jetzt Sache ist. Aber diese Ungewissheit ist das, was dich so innerlich zerfrisst, dieses Gefühl.
Ja.
Und dieses Gefühl hatte ich immer, wenn Elternsprechtag ist. Ich saß zu Hause, hab kein Fernsehen geguckt, also Fernseher war aus, PC war aus und ich habe einfach nur auf meinem Bett gesessen und einfach nur gewartet. Gewartet, krass, bis meine Eltern nach Hause kommen. Und mir gingen so viele Gedanken durch den Kopf und dann hörst du schon so dieses Schlüsselgeräusch, ne? Wenn von außen jemand die Tür aufmacht und Herz war so bam, 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 bam. Mein Vater kommt rein, guckt mich wütend an und sagt, das kann doch nicht dein Ernst sein.
Ach du
und
Scheiße.
Ich bekomme richtig Ärger. Aber nachdem ich Ärger bekommen habe, klar, ist uncool, also ist ein uncooles Gefühl, aber dann ist alles wieder so ein bisschen entspannter. Ne? Dann geht es langsam diese Angst wieder weg, weil jetzt ist es schon passiert. Aber ich habe da wirklich eine Phobie entwickelt.
Es ist sehr interessant, dass du erzählst, weil gerade bei mir auch, ich fühle dich total nach, ich kenne das, dass man irgendwie, gut, bei mir war es so, wenn ich Scheiße gebaut habe, ich konnte dann einfach meinen Kopf irgendwie ausklinken und dann spiele ich in meinem Zimmer und denke gar nicht mehr drüber nach und so. Aber irgendwann höre ich halt, dass irgendwer meinen Namen schreit. Also einfach nur laut Thomas und ich bin so, ach du Scheiße. Und dann höre ich halt die Schritte, also die lauten Schritte Richtung mein Zimmer. Und ich bin nur noch am Überlegen, so was habe ich angestellt, was habe ich angestellt? Und irgendwann, meistens kam ich gar nicht mehr drauf, bevor die Tür aufgeflogen ist und dann ich halt festgepackt wurde und angeschrien wurde. Und das ist auch so ein Ding, warum ich drüber nachgedacht habe, wenn ich mal Kinder habe, warum ich absolut gewaltfrei und ohne Anschreien und ohne Ausschimpfen mein Kind erziehen möchte. Denn was ich sagen kann, ist, ich erinnere mich an sehr viele Male, an so Handgreiflichkeiten oder angebrüllt werden, aber ich erinnere mich auf keines einziges Mal an, warum. Warum wurde ich angeschrien? Warum? Weil das hat keine Rolle gespielt in dem Moment. Es war kein Lernfaktor. Es war einfach nur schlimm, das erleiden zu müssen. Und wie du schon sagst, danach das Gefühl, dann halt weinend im Bett zu liegen und zu wissen, jetzt ist wenigstens vorbei, es ist durch, ich hab's überstanden. So, wie als hätte man irgendwie eine Krankheit besiegt oder so. Aber nicht irgendwas mit, das mache ich nicht nochmal, ich lerne jetzt, ich darf
Genau, es ist einfach nur vorbei und man freut sich darüber.
Man ist einfach nur vorbei. Man hat
nicht wirklich was gelernt.
Ja. In Zukunft mache ich das nicht mehr. Diese Einstellung hat man nicht. Man ist eher so ein, ich bin doch noch ein Kind. Und oft ist man ja auch nur ein Kind. Oft wirft man ja nicht mit Absicht zum Beispiel eine Vase runter oder macht irgendwas kaputt oder was ich hat dann in der Schule eben schlechte Noten geschrieben oder keine Ahnung was so. Das war ja keine Absicht. Das war halt irgendwie, man war halt Kind, man war verstrahlt und echt ein Vollidiot manchmal auch. Also ich war so ein klassischer Turnbeutelvergesser. Keine Ahnung, ob das bei dir auch war so, wenn es mal hieß, so wir haben Sport und ich war so, oh.
Oh ja, ich habe öfter mal sowas vergessen.
Ja, oder irgendwie irgendwas, denk dran, das mitzunehmen. Ja, ich denke dran, aber nach ein paar Minuten ist die Sache vergessen und dann wird das nicht mitgenommen an demselben Tag und so. Und das ist halt, ach, das ist alles immer so ein Scheiß gewesen.
Aber würdest du sagen, dass du, also jetzt hast du ja deine Eltern häufig erwähnt, dass du das automatisch auch mit deiner Schulzeit irgendwo verbindest?
Ja, schon, ja. Also, weil als ich älter wurde, haben meine Eltern ihre Erziehungsmethode auch geändert. Also es war eher so ein Ding meiner Kindheit. Deswegen verknüpfe ich es auch stark mit meiner Kindheit. Also ja. als 15-Jähriger wurde ich nicht gehauen. Also das ist ja Unsinn. Ja.
Interesting. Und deine Hauptschulzeit, wie war die so hauptsächlich? Also hast du dich mit deinen Mitschülern verstanden oder eher weniger?
Also am Anfang sehr gut, weil ich war, also mit dem Mitschüler meine ich jetzt, weil ich war halt der Klassenclown. Ich habe für Unterhaltung gesorgt und dafür wurde ich geliebt und gefeiert und ich mochte das auch. Ich habe es geliebt, Menschen zum Lachen zu bringen. Schon damals eigentlich war lustig, wenn man drüber nachdenkt. Aber das war so meine Aufgabe, so ich bin dafür da, dass die Schule lustig wird, weil das ist ja nicht und ich mache das so. Und klar, manche so Streber waren eher so, Mann Gott, Thomas, kannst nicht mal leise sein, so du laberst ständig im Unterricht irgendwas zwischendrin und so. Aber die Lehrer haben mich natürlich auch dafür gehasst. Die fanden natürlich mich total nervig. Und das habe ich auch hier und dann auch zu spüren bekommen, dass zum Beispiel, wenn es hieß so, okay, Thomas, jetzt musst du eine Strafarbeit, so einen Text abschreiben und es sind dann so zwei, die eine 4 Seiten nicht abschreiben musst, dann habe ich das auch gemacht natürlich, dass die dann meinten, okay, ist nicht schön geschrieben, du musst es nochmal abschreiben und ich war dann so, möchte ich nicht, so, ich habe meine Strafe jetzt abgesessen sozusagen, nochmal ist unfair, so, das war nicht die Rede von, ich muss das auch schön abschreiben, so, was soll denn der Kack jetzt und ich kann nicht schön schreiben, das bringt nichts, diese Strafe, so, ich würde es wieder hässlich abgeben, dann müsste ich es nochmal abschreiben. Das wäre ein endloser Zyklus. Ich rede mich jetzt lieber raus. Und dann der Lehrer zum Beispiel war auch noch jahrelang, war der immer wieder zu mir so, Thomas, hast du ja nicht vergessen, ne? Du musst mir das noch abschreiben. Und ich bin auch so, Vicky, was ist dein Problem? Ich bin ein Kind. So, du bist ein Erwachsener und du machst doch nur hier deinen Job. So, ich bin schon lange nicht mehr in deiner Klasse. So, jetzt chill doch mal. So, aber egal. Also, die Lehrer hatten, glaube ich, da so persönliche Gründe manchmal, mich nicht zu mögen, weil ich eben so aufgeweckt war. Aber irgendwann kam aber der Punkt, das war dann so, glaube ich, ab der 7. Klasse, ich habe es heute noch so vor Augen, dass dann plötzlich alle cool wollen wurden. Also jeder wollte erwachsen werden, eigentlich, ich glaube, das war eher die Idee. Und das hat
die edgy Zeit.
Dass jeder, der halt rumspinnt und lustig sein will, einfach nur peinlich ist und so. Und dann war meine Aufgabe als Klassenclown halt, weg. So, die Welt hat keine Klassenclowns mehr gebraucht, sondern halt coole, richtig coole Menschen, die das Rauchen anfangen und so weiter. Und dann war ich halt plötzlich von heute auf morgen arbeitslos, in Anführungszeichen so. Ich war halt dann super schüchtern und still und habe die letzten, sozusagen 3-4 Jahre Schule und dann halt still als Schüchterli hinten verbracht, so in der letzten Reihe natürlich. Und das war's dann, ja.
Oh Gott, oh krass. Gott. Naja. Aber, also, so lustig sein ist doch immer gut.
Ja, irgendwie nicht. Nee, also es war wirklich so, hey, cool, hat geschneit, lass Schneeballschlacht machen. Schneeballschlacht? Oh, das machen doch nur Kinder. So,
Bro, Dickie. Nervt nicht.
So. Und ich war so, aber wir sind doch Kinder. Und dann eben, ich war so enttäuscht, als ich dann meinen besten Kumpel halt eben, also den Philipp, gesehen habe mit Zigarette in der Hand und auch mitgeraucht, weil er eben auch cool sein wollte. Und ich war so, du Idiot,
Rauchen tötet. Diese Edgy-Zeit einfach.
Ja, wie war es bei dir mit dem Rauchen eigentlich? Habt ihr geraucht?
Ja, bei uns haben sehr viele geraucht. Also ich habe nicht geraucht, aber ich war generell irgendwie voll interessant, dass du der Klassenclown warst, weil ich war zumindest in der Hauptschule immer eher so der distanzierte, den man irgendwie nicht so richtig einschätzen kann, sehr ruhig, sehr in sich gekehrt. Mhm. Aber ich glaube, das war auch viel Cope, weil ich wollte nicht gehänselt werden. Natürlich. Ich wollte einfach, dass man mich in Ruhe lässt. Und ich glaube, das habe ich auch ausgestrahlt, dieses Lass mich in Ruhe, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ja.
Und da gab es halt 2, 3 Leute, mit denen habe ich mich gut verstanden. Und allen anderen habe ich so dieses Lass mich in Ruhe so ein bisschen ja, so ein bisschen gezeigt mit meiner Körpersprache, mit meinem Blick. Und ich glaube, dadurch hatten manche Leute so das Gefühl, dass ich arrogant wäre, dass ich mich für etwas Besseres halte. Mhm. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich gehänselt wurde von dem einen oder anderen. Ja, weil man will eigentlich, also man ist so, um sich zu schützen, aber erreicht halt exakt das Gegenteil.
Ja, vor Mobbing zu schützen ist generell sehr schwierig. Also selbst
sehr, sehr schwierig, ja. Also ich weiß ja noch irgendwie, das fand ich auch super enttäuschend. Also wir hatten jemanden in der Klasse, mit dem habe ich mich gut verstanden in der siebten. Und wir haben immer über die neuesten Videospiele, wir waren beide Gamer und wir haben da über Need for Speed Underground geredet und ich meinte zu ihm, ey, ich kann dir das Spiel umsonst besorgen mit dem Crab, komm, morgen bringe ich dir eine CD, so, ich kenne mich damit aus. Mhm. Und der war immer so dankbar, weißt du, ich habe das für ihn gemacht, ich kam mit einer CD, Need for Speed plus Crab und also er hat mir immer Musik gegeben, ich habe ihm immer Videospiele gegeben und das war irgendwie voll cool. Und irgendwie gab es bei uns auch diese Entwicklung mit das sind die Coolen und die sind eher, ne, damals gab es das Wort Cringe noch nicht, aber die ist auf jeden Fall das, ja. Geht auf jeden Fall in die Richtung und immer mehr Leute haben angefangen zu rauchen und es entstanden noch mehr Hierarchien, also an sich gab es schon immer Hierarchien in Schulen, aber ich finde so ab 7., 8. Klasse wird es richtig schlimm und bei uns war das auch so, und dann haben irgendwie andere Leute so ein bisschen auf ihn eingeredet und gefragt, warum chillst du mit dem, bla bla bla. Mhm. Und dann hat das auch so ein bisschen angefangen, dass der gegen mich war, ne?
Ach du Scheiße.
Und der hat dann auch bei so Aktionen irgendwie mitgemacht. Also ich weiß noch, es war große Pause. Ich musste aber noch kurz in der Klasse etwas holen. Mhm. Und er und ein anderer haben extra auf mich gewartet und haben dann so einen Prank gepult, ne? Also der eine hatte irgendwie so einen Faden, so ein Seil, ich weiß gar nicht mehr, was das war, und hat das so an meine Kehle gemacht, hat er irgendwie zugedrückt und gesagt so, haha, wie wäre das jetzt, wenn man dich so jetzt erwürgen würde, haha und so, ne?
Ach du Scheiße.
Und der andere, mit dem ich mich eigentlich gut verstanden hatte, der hat auch gelacht und ich war in dem Moment richtig enttäuscht, also ich hatte keine Angst, weil ich wusste, die werden jetzt nichts Ernstes machen, aber ich war richtig traurig, enttäuscht und generell war ich super sensibel, deswegen habe ich auch fast geheult, weil da wieder Leute mich in Anführungsstrichen gehänselt haben. Mhm. Und ey, das war so ein schlimmer Tag, wirklich. Ich weiß noch, danach, also mit dem Typ, mit dem ich mich eigentlich verstanden hatte und dem ich Spiele gegeben hat und so, mit dem habe ich mich dann gestritten. Und dann meinte der, ja, komm raus, wir boxen uns. Und ich so, ja, okay. Und dann standen wir draußen, das war kurz nach Schulschluss, standen wir auf dem Pausenhof uns gegenüber. Und ich wusste genau, ich kannte ihn ja. Ich wusste genau, der wird mich nicht schlagen. Und dann standen alle um uns herum, wir standen uns gegenüber und ich sag so, ich war eh schon total dead inside, genervt und ich so, ja, schlag mich doch, komm, zeig doch, was du kannst.
Ja.
Und er war so, ja, ich schlag dich jetzt, ne? Und dann waren irgendwie so eine Klassenkameradin hat gesagt, ey, hört auf, das ist doch voll unnötig, bla bla bla. Mhm. Und dann hat er gesagt, ach, kein Bock auf den Scheiß und ist einfach weggegangen.
Ja, ja.
Also mir war klar, dass der mich nicht schlagen wird, aber ich weiß nicht, da ging irgendwie alles bergab und da hat es auch so angefangen, dass ich immer häufiger die Schule geschwänzt habe. Also ich hatte sogar mal 2 Wochen straight die Schule geschwänzt.
Krass, das ist aber, dann kriegt man doch einen Anruf nach Hause oder so, oder nicht?
Ja, habe ich auch bekommen. Dann bin ich wieder zur Schule gegangen und tatsächlich meine Klassenkameradin, der eigentlich im Normalfall alles egal war, hat mich dann so angesprochen, hey, wenn ich dir irgendwie helfen kann, ne? Also bei dir stimmt doch irgendwas nicht, ne? Du musst doch irgendwie, vielleicht hast du Depressionen oder keine Ahnung, also hat dann so Interesse mir gegenüber gezeigt, meinem Gemütszustand. Mhm. Aber ich war dann immer der Typ, der gesagt hat, nein, alles gut, ne? Und ja, wollte einfach nur, dass mich alle in Ruhe lassen. So, das war eigentlich so straight up jahrelang mein Mut, so lass mich einfach alle in Ruhe.
Das ist interessant, dass man, wenn man Mobbing erfährt, dass man eigentlich gar nicht Lust hat, irgendwie sich Hilfe zu holen oder das den Eltern zu sagen.
Weil das ist so ein Zeichen von Schwäche. Also man fühlt sich so, was eigentlich voll dumm ist, weil es ist keine Schwäche, Hilfe zu bekommen. Aber ich wollte nicht, also keine Ahnung, ich dachte mir, wenn ich mir jetzt irgendwie Hilfe hole, also come on, wie sehe ich denn da aus? So, dann werden die mich ja noch mehr hassen. So, dann bekomme ich ja noch mehr Ärger.
Weil es gibt, also weiß nicht, manche erzählen was von so Klassengemeinschaften und wir hatten nicht wirklich eine Klassengemeinschaft, also ich kenne sowas nicht, also wir hatten halt die Coolen, das waren meistens dann so eine Gruppe aus 3 bis 4, 5 Leuten und das waren die Coolen und die hatten bestimmt eine geile Schulzeit so, der Rest waren die Loser halt letztendlich so, also entweder die Streber oder die zu dick, zu dünn, zu klein, ist in meinem Fall zu klein, manche zu hühnenhaft, irgendwas so, wir waren alles die Freaks dann so, die coolen waren die coolen.
Nee, also bei uns war es anders. Wir hatten zwar auch nur ein paar coole, also in Anführungsstrichen coole.
Natürlich.
Ganz, ganz viele Mitläufer und dann halt so ein paar Leute, die als Außenseiter gesehen wurden, aber die ganzen Mitläufer, die hatten auch relativ wenig Probleme. Weil die haben sich ja mit den Coolen verstanden.
Ja, das schon, aber irgendwie hier und da kriegen sie trotzdem auch mal was ab. So, sie waren nicht ganz vogelfrei, also nicht ganz geschützt. Die hatten auch hier und da so, hier und da mussten die auch mal was erleiden. Aber klar, gab man schon
diese... War Mittelfeld.
Ja, genau, Mittelfeld, ja. Weil es gab man natürlich dann schon die typischen Opfer und zu denen gehörte ich auch, halt die dann irgendwie auffällig waren. Und das war halt eben bei mir die Körpergröße, ich war halt sehr kleinwüchsig. Und dann natürlich ist es ja einladend für irgendwelche, keine Ahnung, Gartenzwerg oder natürlich durch den körperlichen Unterschied irgendwas zu machen, wie Dinge mir wegzunehmen und hoch in die Luft zu halten, im Sinne von, kommst nicht ran, was. Und das ist halt irgendwie eine logische Konsequenz, die durch kleine Körpergröße passiert letztendlich. Genauso wie dicken Leuten vermutlich auf den Bauch gehauen wird oder was weiß ich. Irgendwie so als Fressmaschine dargestellt werden und irgendwie das alles, was sie halt negativ ausprägt, nochmal viel verstärkter darstellen, so, dass man völlig übertreibt und alle finden das ultra lustig, weil man so krass übertreibt. Wie, keine Ahnung, irgendwie Bananenschalen werden da in die Schuhe reingelegt, weil die Forschung witzig ist, dass man reintretet dann, wenn man in die Straßenschuhe steigt. Oder halt eben Dinge werden versteckt, Fingermäppchen, Schulranzen, irgendwas.
Ja, hat die auch alles. Suchen. Ich war auch der Kleinste in meiner Klasse. Das haben die also zum Teil auch mit mir abgezogen. Zwar nicht so krass, vielleicht wie bei dir, aber ich habe dir erzählt, ne, mit diesem Rudolf mit der roten Nase, genau. Also dass der immer eine Nase gekniffen hat und dann irgendwie meinen Rucksack auf so einen Schrank gelegt hat, damit ich nicht drankomme und so. Also ich finde das auch so krass, ne, wenn man darüber nachdenkt, also wie normalisiert das unter Jugendlichen ist. Ich könnte mir das heutzutage gar nicht vorstellen, so einen Lifestyle zu haben. Überhaupt nicht, weil als Erwachsener ist alles so ein bisschen entspannter.
Natürlich.
Und die Leute wahren eher den Respekt gegenüber anderen Menschen und den Körper. Und das macht ja auch Sinn, ne? Weil keiner hat Bock auf eine Anzeige.
Ja.
Aber so im Großen und Ganzen, so unter Kindern, ist wirklich Krieg.
Ja,
also es ist einfach nur Krieg.
Sobald halt kein Erwachsener da ist, sobald ein Erwachsener den Raum verlässt, ist es eine ganz eigene Welt für sich. Und ich wusste noch, also so dumm wie es klingt, in der 8. Klasse hat sich dann eine Sache geändert und das war, ich habe dann die Ansage gemacht, so, der Nächste, der mich ärgert, kriegt aufs Maul, so. Und natürlich hat es keiner ernst genommen und alle haben gelacht und ich habe mir fest vorgenommen, doch, Thomas, das tust du jetzt. Den Nächsten, der dich ärgert, das machst du jetzt. Du tust deine Faustballen und haust ihm ins Gesicht, so. Und dann hat mich einer geärgert, dann habe ich ihn nochmal gewarnt, so, ich hau dir ins Gesicht. Und er so, ja, mach doch. Und dann war ich so, ja gut, scheiß drauf, jetzt muss ich es durchziehen. Und das war das erste und letzte Mal in meinem Leben, dass ich wirklich da so als, ich weiß nicht, wie alt ist man da, 13, 14, halt jemanden ins Gesicht gehauen habe. Natürlich war er total baff und hat dann auch zurückgehauen, also auch in mein Gesicht tatsächlich. Und dann hat meine Nase auch geblutet. Und dadurch hat er Panik bekommen und dann generell waren alle so, was ist jetzt los, weil das ist nicht normal. So Blut oder irgendwie sowas gibt es nicht eigentlich bei Kindern. Alle waren so, ach du Kacke, was ist jetzt los? Und natürlich, ich wollte nicht, ist ganz komisch eigentlich, ich wollte wieder nicht, dass ein Erwachsener das sieht. Ich wollte nicht, dass er Ärger bekommt. Ich wollte nicht, dass ein großes Tamtam darum gemacht wird. Deswegen einfach so Nase abgewaschen und war so, jetzt jeder hinhocken, so Schnauze halten und so. Und das ist auch passiert, also es ist, der Lehrer hat nichts gemerkt oder so. Aber irgendwie ab da aus war so, zumindest war mehr Ruhe eingekehrt. So klar, hier und da gab es Sprüche, die kann man nicht abwehren. Aber es gab nichts mehr körperlich nahe, es keine Handgreiflichkeiten mehr, sowas wie, also ich will es keinem hier raten, so schlagt einfach zu, Leute. Aber es braucht, glaube ich, schon manchmal eine kleine Gegenwehr. Irgendwie, dass man sich das nicht gefallen lässt zumindest. Sagt so, das hört auf, dass es sich einfach nicht lohnt. Dass man sagt so, boah, den zu mobben macht keinen Spaß, weil der wehrt sich immer.
Das klingt da irgendwie, ist natürlich einfach gesagt als getan, so nach dem Motto, wehrt euch einfach. Weil viele haben Angst. Viele haben extreme Angst, sich zu wehren.
Ja.
Weil bevor die Situation besser wird, wird sie erst schlimmer. Das ist ja bei vielen Sachen so.
Ja.
Und in der Situation safe auch. Aber ich glaube, ich habe versucht, irgendwie so einen Mittelweg zu finden, so nach dem Motto, eher durch meine Ausstrahlung so ein bisschen Leuten zu zeigen, dass sie mich in Ruhe lassen sollen, was schon häufig geklappt hat, aber halt nicht immer.
Ja, natürlich.
Das ist, es ist auch ein bisschen krass, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Schulzeit einen Menschen traumatisieren kann.
Ja.
Also viele, viele Leute, die jetzt aktuell zur Schule gehen, die machen gerade krasse Sachen durch und
absolut.
Dann später im Erwachsenenalter, wenn die 30 oder 40 sind, realisieren sie oder vielleicht auch schon viel früher, yo, ich bin so und so und ich habe die und die Gedanken oder ich habe die und die Probleme, wegen dem, was mir damals als Kind widerfahren ist. Also vieles ist ja aufgrund der Kindheit.
Ich wurde damals entweder körperlich oder psychisch oder beides misshandelt. Und letztendlich habe ich die Zeit abgehockt und darauf gewartet, dass endlich alle erwachsen werden. Denn in der Ausbildung wurde es ein bisschen besser. Da waren dann alle schon so 15, 16. Und spätestens bei der Technikerschule, wo ich auch mein Fachabitur nochmal geholt habe, da waren alle ganz normal, weil das waren ja alles über 20-Jährige und 20-Jährige mobben nicht mehr. Nicht auf diesen Modus. So klar gibt's mal einen doofen Spruch vielleicht mal so. Das wird man nie los. So ein bisschen gemein sind Menschen mal hier und da immer, aber nicht mehr dieses absolut geisteskranke Mobben. Also so, wow, das ist wirklich menschenentwürdigend, was da passiert. So. Das machen nur Kinder und Kinder sind da sehr, sehr grausam und auch sehr kreativ, was das angeht. Und also ich persönlich habe die Schule so empfunden wie eine Art, ja, einfach so Zeit absetzen, du musst diese Zeit durchhalten und danach wird die Welt besser. Denn selbst wenn der Job mal scheiße ist, man wird wenigstens dafür bezahlt, in der Schule kriegst du keinen einzigen Euro für deinen Scheiß da. Und es war wirklich eine Qual und hätte ich gewusst, wie schlimm das Ganze, also ich hatte kein Vergleichsmuster, also ich würde es nie nochmal durchstehen können. So, es war die einzige Chance, die ich halt hatte, war, dass ich nicht wusste, was da mir gerade widerfährt. So, ich dachte halt, das ist normal, das hat das Leben. So, und mir war nicht klar, wie kacke eigentlich das alles war. Und deswegen habe ich jetzt mittlerweile Albträume, weil ich halt nicht mehr zurück in diese Welt will. Das war wirklich nicht
witzig. Voll krass, ne? Ja. Das ist so krass. Hattet ihr Vertrauenslehrer? Weil wir hatten so etwas nicht.
Nee, kann mich nicht erinnern. Nee. Schulpsychologen hatten wir auch nicht. Also
bei uns wurde, also bei mir wurde es erst ab der Berufsfachschule besser. Also nach Hauptschule kam dann die Berufsfachschule und diese Klasse. Ja, das Gute ist, da sind zwei Leute, mit denen ich mich relativ gut verstand, sind in diese Klasse gekommen. Also mein ehemaliger bester Freund zu dem Zeitpunkt, der auf der Hauptschule in der Parallelklasse war, war jetzt in dieser Klasse. Das war mega geil. Dann waren einfach wir zwei beste Freunde in dieser Klasse und ein anderer Kumpel von uns. Deswegen waren wir von Anfang an schon zu dritt. Und dann war das so, dass ich ein paar Leute in der Klasse gesehen haben, okay, wir sind eine Gruppe. Haben sich dann uns so ein bisschen angepasst. Dann gab es einen Typen, der heißt Malte. Es gab einen Typen, der hieß Alexander. Und dann habe ich sogar jemand, bevor ich umgezogen bin nach Wedel, war dann auf einmal auf der Klasse, also in der Klasse, den ich noch in der Grundschule kannte. Und ich war so, oh mein Gott, bist du's? Und so, und wir haben uns mega gut verstanden. Also ich habe mich eigentlich mit fast jedem in dieser Klasse, ich mich in dieser Klasse verstanden. Und das war so ein, boah, das war so eine 180-Grad-Wende. Davor habe ich, also auf der Hauptschule habe ich meine Klasse einfach nur gehasst, außer halt so ein paar Ausnahmen. Und in dieser Klasse so habe ich mich einfach richtig gut gefühlt. Und weißt du, was das Krasse ist? Das hat sich auch voll in meine Noten gezeigt. Also dadurch, dass mein Gemütszustand so positiv auf einmal war.
Ja, natürlich.
Auf der Hauptschule, also die Hauptschule habe ich verlassen mit einem Notdurchschnitt von 3,5. Und auf der Berufsfachschule so im ersten Wirtschaftsjahr hatte ich einen Notdurchschnitt von 2,0.
Bei mir genau das Gleiche, ja.
Richtig krass.
Also ich war also, dann später ein sehr guter Schüler sogar, einfach weil all das Chaos nicht mehr da war.
Genau, und da merkt man erst einmal, okay, Noten haben oftmals gar nichts mit der Intelligenz zu tun, sondern mit Motivation und wie du das angehst und wie du dich fühlst, weil ab dem zweiten Jahr hatte ich dann so ein bisschen Drama mit Liebe und Shit. Und da ist mein Notdurchschnitt relativ schnell wieder gefallen, muss man sagen.
Ja, klar.
Ja, aber im Großen und Ganzen, Berufsfachschule war echt fein. Also ich hatte keine große Schwierigkeit, da meine mittlere Reife zu machen. Und danach kam Fachgymnasium. Und Fachgymnasium ist ein interessanter Punkt bei mir, weil ich war da schon 20, ne? Und also 19, 20 müsste ich da gewesen sein. Und war wesentlich reifer als jetzt auf der Hauptschule. Und die ganzen Leute in der Klasse waren auch wesentlich reifer. Und ich habe mich mit der Klasse zwar verstanden, aber es gab so eine Situation, da waren so zwei Leute, mit denen habe ich mich, also die habe ich kennengelernt und mit denen hatte ich mich auch verstanden, ne? Und dann gab es so eine Situation, da hatten wir eine Gruppenarbeit und die hatten sich irgendwie so ein bisschen, die hatten sich so ein bisschen über mich lustig gemacht, ne? Okay. So zwei gegen einen. Und ich weiß nicht warum, aber das hat mich in dem Moment so fertig gemacht. Ich war so sensibel, weil die sich da über mich lustig machen. Ich habe mich wieder gefühlt, kurz wie in der Hauptschule, dieser Einzelgänger gegen den, against the world. Alle sind gegen mich, ne? Und ich habe dann so gesagt, hey, darf ich kurz auf die Toilette? Und die Lehrerin meinte, ja, kein Problem. Dann bin ich auf die Toilette gegangen, musste erstmal heulen. Weil ich einfach nicht damit klarkam, dass die beiden sich gerade über mich lustig gemacht haben. Und ich hab auch nicht kapiert, warum ich das so extrem aufnehme. Also, Ich dachte mir, Alter, was geht denn jetzt? Kommt da irgendwelche Traumata hoch oder?
Ja, irgendwie schon. Also ich kann dich gerade irgendwie nachempfinden. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. So irgendwie, man hat irgendwie Panik, dass das jetzt wieder losgeht. So mit Angst, wirklich.
Also ich hatte wirklich Angst, dass das wieder so wird wie auf der Hauptschule. Mhm. Und ja, zum Glück war das nicht der Fall. Aber ich war auch nicht lange in der Klasse, ne? Weil irgendwann, ja, konnte man doch von YouTube leben. Und Mediakraft kam auf einen zu. Christoph Karten hat gesagt, wir sorgen dafür, dass du von davon leben kannst. YouTube Next Up mit 20.000 Euro und dann war das so, okay, ich entscheide mich für YouTube. Viel Glück euch.
Krass, ja. Das ist schon heftig, weil du warst ja da wirklich einer der ersten Pioniere gefühlt in Deutschland. Also klar, es gab schon so ein paar Hansel, aber die, selbst bei mir war die Idee noch so, bin ich gerade kindisch? Weil wenn die Frage kam, ja, wie viele leben denn von YouTube und so, war ich so, ja, in Deutschland vielleicht so 30, 40 Leute. Und dann, das ist ja nix, 30, das ist kein Berufszweig und so. Und selbst bei mir war es ja noch so, aber die ist ja noch mal ein ganz anderes Level gewesen. Das war ja wirklich so die allererste Generation an YouTuber, die plötzlich dann dafür gehatet worden sind, dass sie überhaupt Geld verdienen mit YouTube. So, das war ja zu der Zeit noch richtig uncool. So man darf kein Geld verdienen mit YouTube, soll das denn? Aber schon, das ist auch krass, wenn ich drüber nachdenke, was sich alles verändert hat in der Zeit. So 11 Jahre später, ist eine ganz andere Welt. Wahnsinn.
Ich muss aber sagen, ich mag die YouTube-Welt von damals ein bisschen mehr. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, damals waren YouTuber an der Spitze. Also es war alles in allem ein bisschen authentischer und es war alles ein bisschen nerdiger. Das war irgendwie so ein Zusammenschluss an Leute, die halt eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen nerdig sind, so ein bisschen Außenseiter und ihren Wahnsinn, ihre Kreativität ausleben. Und jetzt ist YouTuber oder Influencer einfach, das sind halt alle wie damals Menschen. Die coolen Kids.
Ja, genau. Also den Gedanken hatte ich mich auch, als ich damals YouTube entdeckt habe, 2013, fand ich es eben so cool, dass halt eben die Außenseiter, also nicht der Kanal, sondern alle Außenseiter hier plötzlich das Sagen hatten in dieser Internetwelt. So, wir waren halt die Nerds, aber halt diejenigen, die sich halt mit dem Internet beschäftigt haben und deswegen die ganzen Memes kannten und die ganzen, wir wussten halt einfach irgendwie, wir hatten da anderen was voraus, so. Aber das ging ja schon relativ früh los, dass dann so irgendwie 2015 rum ging, hatte ich den Eindruck zum ersten Mal, dass langsam die Coolen jetzt nach YouTube kommen. Und das fand ich schade, aber ich war so, ja klar, die wollen natürlich auch was vom Kuchen abhaben. Und dann gab es plötzlich Fashion-Kanäle und Pranks und Homies und Digger. Und ich war so, nein, was sind das alles für Arschlöcher? So, das ist, ich will die normalen Menschen haben. Und bis heute habe ich noch ein Problem mit dem Wort Digger hier und da. Manchmal rutscht es mir auch raus. Aber ich bin so irgendwie, ich mag das alles nicht. Ich finde diese gangsterhaftige Kacke immer so nervig einfach nur so. Auch, glaube ich, ein Grund, warum ich mit Gangster-Rap immer so ein Problem habe, weil ich das auf cool machen immer schwierig finde. Aber es ist halt schade. Aber
mittlerweile, ich bin damit aufgewachsen, ne? Also ich habe damals auf der Hauptschule auch nur Gangster-Rap gehört und auch nur Digger gesagt.
Ja, mein Gott. Am Ende ist ja auch wurscht, man ist kein böser Mensch deswegen gleich und so. Und wie gesagt, dass halt irgendwelche, sag ich mal, Nicht-Nerds auch YouTube machen wollen, ist ja vollkommen okay und ist auch deren Recht und es wäre voll
safe.
Komisch von mir zu behaupten, so nein, das darf nicht sein. Nur die Nerds gehört diese Welt, das ist ja Unsinn. Die Welt gehört die allen Leuten. Und mittlerweile ist es ja auch so verdammt bunt, dass man gar nicht sagen kann, so, wie sind denn Influencer? Ja, alles Mögliche. Influencer können übelst arrogant, super schüchtern sein. Manche zeigen nicht mal ihr Gesicht. Andere halten ihre Fresse nonstop in die Cam und filmen ihr ganzes Leben ab. Also es gibt da alles. So, du kannst es nicht mehr in einen Hut packen. Die ganze Welt ist im Internet vertreten und teilweise verdienen die ja Geld oder halt eben nicht. Und
das stimmt.
Ja, es ist halt auch nicht nur YouTube, sondern eben 1000 Plattformen. Und es ist einfach jetzt ein ganz normaler Berufszweig geworden. Halt, wer Follower aufbaut, der kann natürlich diese Reichweite verkaufen. Das geht. Und das kann man machen und manche botten sich den Scheiß auch oder machen irgendwelche fiesen Tricks, um halt in ihren Reichweite zu kommen oder was weiß ich. Alles ist möglich jetzt. Und es ist sehr bunt und sehr wild geworden, das stimmt schon. Ja, also das ist halt von damals so mit so, was machst du jetzt, YouTube? Das gibt's natürlich schon lange nicht mehr. Aber
ich muss aber sagen, also auch wenn wir jetzt irgendwie keine so geile Schulzeit hatten, wie man vielleicht hört, bin ich eigentlich trotzdem in irgendeiner Form froh, dass ich damals und nicht heute zur Schule gegangen bin. Weil, wenn ich mir das Ganze heute so angucke, also damals war es nicht möglich, also du wurdest halt IRL gemobbt, aber jetzt hat man die Möglichkeit, dich nicht nur IRL, sondern auch digital zu mobben.
Ja, das stimmt. Ja.
So, weil jetzt ist ja alles vernetzt. Jetzt gibt es ja Social Media und du musst als Jugendlicher auf Social Media sein, weil das ist sonst, ja, sonst bist du gegebenenfalls uncool oder nimmst nicht am sozialen Leben teil. Und wenn du einmal etwas Komisches postest, und das kann ja immer passieren, jeder hat das Potenzial, irgendetwas zu posten, was der ein oder andere komisch auffassen kann, ne?
Ja, ja.
Dann kann das schon ein Grund dafür sein, dass du jahrelang gemobbt wirst. Und es gibt auch Gründe dafür, dich nicht nur IRL, sondern auch im Internet zu mobben. Und also irgendwie, ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich da zur Zeit, in der Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin, dass es Social Media noch nicht gab. Es gab eine Schüler-VZ, aber Schüler-VZ war jetzt nicht, also das kannst du nicht vergleichen mit heutigen Plattformen.
Überhaupt nicht, das war ja eher ein Forum. Also ich muss auch sagen, dass, wenn ich darüber nachdenke, du hast schon recht. Also wir hatten bei uns auch so ein paar, die wurden halt jeden Tag extrem gemobbt. Und da frage ich mich auch so, was heutzutage, was würde diesen Klassenmobbern davon abhalten, zum Beispiel das Gesicht in irgendeiner blöden Handy-App auszuschneiden und dann auf irgendwelche anderen Körper draufzupacken und das dann halt in irgendeine Gruppe zu posten oder so. So klar, es darf halt nicht einen Erwachsenen erreichen, dass man das macht. Dann kriegt man natürlich richtig Ärger. Aber wenn man da irgendwelche eigenen Gruppen nochmal hat, wo man sagt eben, da sind die Lehrer gar nicht drinnen oder da kann kein also es, ich glaube, das ist schon übel, weil solche Bilder verschwinden auch nicht. Natürlich beömmeln sich alle vor Lachen bei sowas, das ist ja klar.
Also und guck mal, damals, so wenn zum Beispiel irgendjemand verprügelt wurde, natürlich kann es passieren, dass da jemand irgendwie mit seinem Sony Ericsson stand und das gefilmt hat. Mhm. Aber du konntest das nirgendwo posten. Ja. So, das war dann irgendwie, das war dann irgendwie stille Postmäßig, ne? Dann kam jemand irgendwie mit seinem Handy und hat gesagt, hier, guck mal, hier sieht man, wie jemand verprügelt wird, aber es haben relativ wenige Leute mitbekommen. Ja. Und heute wird es ja direkt im Internet gepostet. Also wie 4K, oft werde ich auf Twitter mit irgendwelchen Clips konfrontiert, wo irgendwelche Jugendliche oder Kinder miteinander beefen oder sich schlagen und so. Das ist dann überall im Internet. Das macht das Ganze ja nochmal macht das Ganze ja zehnmal so schlimm.
Also wirklich, also auch wie geschlagen wird teilweise diese Videos. Ich weiß nicht, was bei uns die heftigste Schlägerei war, aber diese Videos, die man teilweise da sieht zum Internet, die sind natürlich nochmal so einen ganzen Level heftiger manchmal auch. Dass man sagt so, wow, was passiert da? Also, und ich kriege da beim Anschauen richtig Herzklopfen immer, weil ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man diese Gewalt vor sich hat.
Boah.
Man einfach nur abwartet, so bitte passiert jetzt nichts, bitte passiert jetzt nichts. Dann kriegt man einen Schlag ab. Dann wartet man und ist so, bald gehen die weg, bald ist es nicht mehr lustig, so bald haben die was Besseres zu tun. Aber es dauert halt eine gefühlte Ewigkeit, bis halt diese Menschen sagen so, jetzt ist genug. Und sie wollen halt eigentlich von dir irgendeine Reaktion. Also du musst weinen, du musst eigentlich irgendwie denen was geben, dass sie sagen, okay, jetzt ist genug und so. Aber man will natürlich diese Blöße sich auch nicht geben. Man will nicht vor jemandem Fremden, also vor allem vor solchen Arschlöchern weinen. Und diese psychische Misshandlung, die ist so einschneidend, dass selbst wenn du 30 Jahre alt bist und du gehst an der Bushaltestelle vorbei und irgendwelche 50-Jährigen lachen da, dass man sich kurz die Frage stellt, lachen die über mich?
Lachen die mich gerade aus?
Ich
kenne das Gefühl voll.
Man ist so, also 1000%. So, Thomas, du bist ein 30-jähriger Mann. So, du verdienst gutes Geld, du hast was erreicht im Leben, du hast eine Freundin, das ist doch alles super, du hast alles geschafft, was du früher dachtest, du kriegst du niemals in deinem Leben, hast alles hinbekommen. Warum hast du immer noch das Gefühl, du müsstest dich vor diesen 15-jährigen Menschen profilieren oder darfst nicht lächerlich gemacht werden vor denen, so. Das ist doch so egal jetzt, so, aber das ist immer noch innen drin, dass die irgendeine Art, wie so eine Macht über einen haben, letztendlich, dass man sich in dem Moment scheiße fühlt, so. Obwohl die vermutlich nicht mal über einen gelacht haben, so, oder keine Ahnung, vielleicht haben sie es sogar, ist doch Wayne, sind doch Kinder, scheiß auf die Kleinen, so. Aber
sollte eigentlich kackegal sein, aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich habe da immer neulich auch von meiner Fahrschule, also meine Fahrschule ist in der Nähe einer Schule, und dann habe ich die so verlassen und will zur Bahn und da sind unendlich Jugendliche. Und dann habe ich gesehen, dass die ersten schon so rüber gucken und kichern, ne, weil die mich vielleicht erkannt haben. Und ich weiß nicht, irgendwie verliere ich mich wieder so ein bisschen in diesem, ich gucke einfach abgefuckt zurück, so nach dem Motto, fick dich, lass mich in Ruhe, so nach dem Motto, weißt du?
Ja.
So, obwohl, ist ja nicht schlimm, ne, also kann ja einfach sein, dass die sich gerade freuen, mich zu sehen, weil die vielleicht meine Videos mal geguckt haben oder immer noch gucken und die finden es einfach nur cool. Und ich bin früher damit auch positiv umgegangen, so, aber inzwischen so, ich habe inzwischen immer häufiger die Situationen so, wenn Leute so mich angucken und lachen und ich bemerke das, dann werde ich immer so ein bisschen böse. So, dann gucke ich immer ein bisschen böse zurück.
Ist ja eigentlich schade.
Schade ist, ja, also ich selber finde es auch schade.
Ja, ich verstehe die Reaktion eben jetzt mit der schulischen Vorgeschichte so. Aber theoretisch können diese Personen nichts dafür und es so, vielleicht wäre es sogar besser, wenn man da sogar lächelnd drauf reagiert und die, aber an sich, ja, ich weiß schon, irgendwie ist alles nicht so einfach, irgendwie man fühlt sich
ja wohl. Ja, habe ich neulich auch gemacht, also ich habe dann einfach zurückgelächelt und dann hat die Person sich getraut, mich anzusprechen und war dann so, hey, ich habe dich gerade erkannt und ich wollte auch nicht stören, so, ich wollte nur fragen, ob wir vielleicht ein Foto machen können, ne? Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen. Ich habe ja auch so ein bisschen Geschichte die letzten Jahre mit irgendwelchen Twitter-Bubbles, die mich dann heimlich fotografiert haben und sich über mich lustig gemacht haben und so. Und ich glaube, da kommen auch so ein paar alte Gefühle hoch, ne? Ja, klar. Und man wird wieder so ein bisschen defensiver. Also ich bin eigentlich da in der Hinsicht gar kein defensiver Mensch, aber wenn irgendwelche Leute heimlich Fotos von dir machen und sich dann darüber lustig machen, über dein Aussehen, über deine Klamotten und so weiter und so fort. Klar, natürlich könnte man denken, jo, das sind irgendwelche Jugendliche, fick die, scheiß drauf. Ja. Aber ja, ich denke schon, dass vielleicht das ein oder andere Traumata hochkommt und ich deswegen wieder defensiver werde bei Leuten, die mich irgendwie die mich irgendwie erkennen. Zum Beispiel, ja, klar, neulich war ich auch mit Freunden unterwegs in Düsseldorf und da kamen so ein paar Jugendliche, die waren halt so, ja, die hatten so ein Bier in der Hand und wirkten irgendwie so ein bisschen stoned, ne? Das waren so richtige Drainer. Mhm. Und ich hatte irgendwie, also irgendwie wirkten die so ein bisschen, wie ich mir diese Bubble vorstelle, die mich da irgendwie im Internet memen und sich über mich lustig machen und Gerüchte über mich verbreiten, die nicht stimmen, ne? Mhm, ja. Und ich habe die so angeguckt und meinte so, ja gut, meinetwegen, ne? Aber nicht, dass es wieder hier irgendwie gememt wird oder so. Und dann haben wir halt ein Foto gemacht und die sind dann weggegangen. So, und weiß nicht, das waren halt irgendwelche Leute. So, ich kann auch nicht davon ausgehen, dass sie jetzt automatisch zu irgendeiner Bubble gehören, die mich scheiße findet, also insgeheim.
Ja, also ich denke, also klar, am Ende wäre es natürlich super, wenn du es hinbekommst, irgendwie zu sagen, so, ich lass mir von diesen wenigen Idioten nicht das alles kaputt machen und so.
Ja, klar, ich, ich gebe mir Mühe, aber einfach nur so, um zu verdeutlichen, was so Schule oder Kindheit und so mit einem machen kann. Ne? Ich finde das super faszinierend. Ja. Also sowohl bei dir als auch bei mir, als auch bei extrem vielen Menschen da draußen. Aber also an alle, die den Podcast gerade hören, es wird, also jeder, der sich gerade in der Situation befindet, es wird einfacher. Vertraut mir, es wird
absolut
wirklich einfacher. Ihr müsst durchhalten.
Also die Welt der Erwachsenen, klar, gibt es selten auch Beispiele von Mobbing. Aber es ist so unfassbar selten. So die meisten in einem, ich habe jetzt in einem Großraumbüro gearbeitet und so, und da wäre Mobbing nicht möglich gewesen. Hätte einer gemobbt, dann hätte man das den Vorgesetzten gesagt, dann hätte er eine Abmahnung bekommen, beim dritten Mal fliegt er. So Mobbing in Büros gibt es nicht. Das hassen Chefs und das ist gefährlich. Und wenn du mal in so einem Betrieb bist, dann wechsel den, weil das ist eigentlich was sehr Ungewöhnliches.
Ja, sowas gibt es natürlich schon, aber ich glaube nicht in dem Ausmaß wie in Schulen.
Ja, aber halt auch nicht, also vor allem keine körperliche Misshandlung, kannst du voll vergessen. Das wäre ja so irre, so, solche Betriebe. Da wechseln den Betrieb sofort. Also da willst du auch gar nicht arbeiten, wenn man sowas beobachtet und so. Aber irgendwie seitdem ich erwachsen bin, ist für mich Mobbing nicht mehr existent, komplett weg. Im Gegenteil, alle haben unfassbar viel Verständnis. Und generell die Welt der Erwachsenen ist natürlich auch einiges freier. So klar gibt es andere Sorgen, die man hat, logisch. Aber ich würde nie, also wir haben den Podcast begonnen mit diesem Gespräch, so viele vermissen die Schulzeit. Und ich habe auch einen Kollegen gesagt so, also eben der Philipp, der mal zu mir immer sagt so, hey, boah, weißt du noch damals, manchmal will ich gern zurück und ich bin jedes Mal, nein, keine Sekunde, ich gehe nie wieder zurück in diese Zeit. Ich bin so dankbar, dass ich das durchgestanden habe und dass ich jetzt ein so viel besseres und angenehmeres und halt mobbingfreieres Leben habe. So das bisschen Internet Ärger, den ich da kriege, das ist voll, das ist ein Pipi-Klacks gegen das, was ich da erlebt habe. Und ich finde es so schön, dass ich jetzt Menschen, dass ich auf Menschen offen und ehrlich zugehen kann und dass ich mit rationalen Menschen zu tun habe. Dass wenn ich merke, irgendwer hat ein Problem mit mir, dass ich sagen kann, so, hey du, ich habe irgendwie den Eindruck, so, bei uns ist irgendwie so, ja, eine Verstimmung. Also wir sind irgendwie es ist immer schwierig zwischen uns, so, was ist denn das? Was haben wir? Also, so, weil ich finde es schade, dass wenn wir uns irgendwie nicht mögen würden oder so, weil wenn es einen Grund gibt, dann schaffen wir den auch aus dem Raum und dann kann man ganz rational miteinander reden. Aber so kannst du auf ein Kind ja nicht zugehen. Du würdest sagen, keine Ahnung, irgendwie Hals, Maul, Homo oder irgendwas, man ist so, was zum Geier ist mit dir jetzt los und dann geht das Beef los und man wird noch mehr Streit und so. Du kannst ja nicht rational mit Kindern umgehen, weil die noch extrem, ja, unrational handeln. Die wollen einfach nur ihre Gefühle freien Lauf lassen, teilweise auch Grenzen austesten und wollen einfach halt auf dem Weg des Erwachsenwerdens den Umgang mit andere Menschen lernen und das machen sie auch teilweise eben durch Mobbing, um halt aber festzustellen, was kann ich denn machen? Wie viele Menschen lachen denn, wenn ich das jetzt tue und dies jetzt tue und die fühlen sich beflügelt, dass alle lachen und haben noch mehr Bock zu mobben und so. Also die Mobbern selbst kann ich nicht mal einen Vorwurf machen, weil die auch nur aus ihrem kindlichen Ich halt versuchen, die Schulter drum zu bekommen und ja, aber es ist halt alles so eklig, deswegen Leute, reißt sich zusammen, ihr kommt da durch und dann am Ende wird die Welt viel, 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 viel besser, das schwöre ich, ja.
Das stimmt. Ich meine, wenn man das Ganze mal so hört und sieht, was aus uns geworden ist, ne? Also wir sind Content Creator und leben seit vielen Jahren davon, arbeiten mit bestimmten Marken zusammen und hatten neulich zum Beispiel auch einen Live-Podcast, wo für uns 300 Menschen gekommen sind, ist irgendwie, weißt du, manchmal fühlt sich das ein bisschen an wie Karma.
Ja.
Gar nicht, um es böse zu meinen, sondern genau das Gegenteil. Also ich rede mir manchmal ein bisschen ein, ja, vielleicht musste ich einfach diese scheiß Kindheit haben, damit ich ein geiles Erwachsenenleben haben kann.
Also dazu habe ich auch zwei Geschichten. Einmal, als ich mit 21 dann mein Auto einen Ölwechsel machen wollte, weil ich in Urlaub gefahren bin, habe ich meinen Klassenmobber getroffen in der Werkstatt. Und dann hat der bei mir einen Ölwechsel bei meinem Auto gemacht. Dann war ich auch noch so, das ist gerade irgendwie sehr lustig, das zu beobachten. So. Ja, wechsel mal. Also da war ich so, boah, eigentlich ist es gemein, ich darf jetzt keine bösen Gefühle zulassen, so. Aber irgendwo tief in mir drin hat das schon eine Genugtuung gekickt. So
ein und bisschen genau, Schadenfreude, ne?
Genau, und genauso eben auch bei meiner Ex-Freundin, die ja immer meinte, so, aus dir wird nichts, so, du bist ja Hauptschüler, aus dir kann ja nichts werden. Und das ist schon für mich ein Riesenproblem, dass ich weiß, so, dass mein Freund halt niemals viel Geld verdienen wird und so. Und auch da hat es natürlich im Nachhinein sehr gut getan, festzustellen, so doch, aus mir wurde was. So. Nur wenn man Hauptschüler ist, heißt es nicht, dass du immer nicht viel verdienen kannst oder dich nicht hocharbeiten kannst oder so. Alles ist möglich. Das ist nur eine Schule letztendlich. Also letztendlich, wenn du eine gute Idee hast oder wenn du motiviert bist oder dich in eine Sache reinfuchst und dein Fachabitur nachholst und so, es ist alles möglich letztendlich. Hauptschule ist kein Abstellgleis, so ein Quatsch. Und auch das war dann sehr genugtuend zu sehen, so ja, ich verdiene jetzt mehr als diese Person, die mich kritisiert hat, wie wenig ich verdiene. Und das ist dann auch wieder so. Eigentlich ist es böse, sich dazu immer zu freuen, aber irgendwo bin ich so, ich glaube, ich gönne mir mal so ein bisschen dieses Genugtuungsgefühl. So, ja, ich habe es gezeigt, dass ich sehr wohl mehr bin als der kleine, in Anführungszeichen, wieder schwule Idiot, so, du Loser, du Arschloch, du Mobbing-Opfer, du Mobber, also so, das alles drum und dran, so, nee, das war ich nicht. Das wollten die gerne haben, aber man ist da nicht gelandet. Ja.
Ja. Nee, finde ich cool. Also am Ende des Tages so. Ja, haben wir doch eigentlich ein cooles Leben heutzutage.
Ich kann mich nicht beschweren, definitiv nicht, nein. Es ist ein sehr gutes Leben, was ich lebe bisher.
Yes.
Ja. Leute, das war nicht mal zu Twitter die Schulbonus-Episode. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr viel Nostalgie. Ich hoffe, dass für viele Leute das trotzdem angenehm war, auch zu hören, auch wenn es natürlich auch sehr viele negative Themen waren. Aber ich finde, man kann sich natürlich nicht alles schönreden, man muss auch über diese Sachen reden.
Ich glaube, der ein oder andere wird sich auch verstanden fühlen.
Ja,
also
ja.
Ich finde das immer sehr schön, wenn ich Leuten das Gefühl gebe, dass sie nicht die Einzigen sind.
Du bist nicht
und
allein.
Dass es auch besser werden kann.
Ja, genau. So, wir fühlen da wirklich mit euch und wir glauben daran, das wird. So, also das einfach durchstehen, sich nicht zu viel gefallen lassen, versuchen da bestmöglichst durchzurutschen und dann wird alles viel besser, definitiv.
Oh yes.
Die letzten Worte hat wie immer der liebe Viktor Roth und ich bin schon sehr gespannt, mit welcher Weisheit er uns heute ein wenig erquickt.
Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuchs, sie zu erwerben. Albert Einstein.
Kranker Typ.
Heftiger Duft.
Absolut. Leute, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.